Ich habe vor ein paar Wochen eine E-Mail bekommen. Da wollte mir jemand eine Agentur verkaufen. Und man kriegt tatsächlich als Agenturbetreiber relativ viel Briefe, die in die andere Richtung gehen. So, brauchen Sie dringend Geld oder wollen Sie Ihre Agentur verkaufen? Aber diesmal war es anders dran. Da kam eine Mail. Ja, wir haben eine spannende Agentur zum Verkaufen. Das würde vielleicht zu euch passen. Meldet euch doch mal. Und dann ist ja Kaltakquise so ein Ding, wo man mich immer aus der Ruhe bringt und was mich richtig aufregt. Und dann habe ich mal auf die Webseite geklickt und habe mir gedacht, ey, das schaut aber ganz anders aus. Und dann habe ich das denen mal gespiegelt und dann haben wir telefoniert und dann war das ganz gut. Und weil das ja Themen sind, Unternehmensverkauf, was ist eine Firma wert und so weiter, das ist ja das ganze Internet umtreibt gefühlt, sitzen wir jetzt heute zusammen hier im Studio. Hannes Zwetschge gehört ja am Mikrofon mit.
Patrick Duger.
Patrick, grüß dich.
Hi, schön, dass ich da sein darf.
Klassischer M&A-Berater. Da muss man ja schon mal anfangen mit M&A. Was bedeutet denn M&A?
M&A ist im Endeffekt der Kauf und Verkauf von Unternehmen. Also bei uns jetzt ganz explizit der Kauf und Verkauf von IT oder IT-nahen Unternehmen, also eben Agenturen, Softwareunternehmen, IT-Service. Und dann eben auch ganz speziell, also man kennt es ja aus die großen Geschichten, Siemens kauft den und den, VW hat wieder da akquiriert, aber das Ganze spielt sich natürlich auch im kleinen Stil ab, eben im Bereich von 10, 15, 20 Mitarbeitern. Und da sind wir
Was
dann
ist die
bevorzugt
Abkürzung
unter,
M&A? Was heißt eigentlich?
steht für Mergers and Acquisitions,
Ah ja.
also mittlerweile in Deutschland, glaube ich, relativ etabliert. Klingt auf Deutsch ein bisschen seltsam.
Ist so eine Bubble, glaube ich.
Es ist eine extreme Bubble. Also, ich persönlich, bevor ich dort eingestiegen bin, vor ein paar Jahren, kannte es auch gar nicht. Also, ich
Was ist dein
habe
Hintergrund? Also Patrick geht
ja,
irgendwann in die Schule.
genau, ich habe Abitur gemacht, 2013 und bin dann nach einem Gap Year bin ich dann mit dem dualen Studium bei einem Industriekonzern gestartet, mit Fokus auf Finance. Sollte man meinen, ja, M&A, Finance könnte man mal anreißen. Überhaupt nicht passiert. Also während meines Bachelorstudiums und dann auch während meiner Zeit bei dem Konzern war das überhaupt kein Thema. Das erste Mal so ein bisschen angerissen war es dann im Masterstudium. Also ich habe danach noch einen Master gemacht. Da kam das dann so ein bisschen bei Expansion und so weiter. Da war aber der Fokus eher so Joint Venture und solche Themen.
Also
Aber
wie macht man mehr Manpower drauf oder so?
genau, und wie komme ich in internationale Märkte, welche Möglichkeiten habe ich? Aber da war das auch so ein Teil von so einem Modul. Und dann ist es auch wieder aus meinem Gedächtnis verschwunden. Und dann war das 2021, wurde ich dann von einem Headhunter tatsächlich angesprochen. So,
Wo warst du dann da?
ich war zu der Zeit bei einem Finanzdienstleister, Startup-Berater, hab Startups eben in strategischen Fragen, also klassischer Unternehmensberater. Und dann kam dieser Headhunter auf mich zu und hat gemeint, also dein Profil schaut ganz spannend aus. Hier in Nürnberg gibt es eine M&A-Beratung. Wäre das was für dich? Wenn ja, dann schick mir noch mal deinen Lebenslauf. Und dann habe ich erstmal 4 Wochen nichts gehört. Lag auch daran, dass der Inhaber von dieser M&A-Beratung zu der Zeit im Urlaub war in den Sommerferien. Und dann 4 Wochen später die Rückmeldung, ja, also man würde dich gerne kennenlernen und wenn du Zeit hast, kannst du morgen zum Bewerbungsgespräch kommen.
Ging schnell.
Ging dann extrem schnell. Also ich habe dann das Bewerbungsgespräch geführt und 2 Tage später einen Vertrag unterschrieben. Also es ging extrem schnell und 4 Wochen später im Endeffekt dann angefangen, bei meinem alten Arbeitgeber gekündigt und seitdem eben im M&A-Bereich unterwegs. Also ich kann sagen, ich hab da bei der Ascon gearbeitet, eine kleine Unternehmensgruppe in der IT-Beratung, die zu der Zeit einen M&A-Bereich aufgebaut haben. Und wir waren dann eine Truppe zum Höchststand von 6 Leuten, die eben wirklich speziellen Fokus auf IT, ursprünglich mal IT-Service, weil eben die Gesellschaft aus dem Bereich kommt, aus dem IT-Service-Bereich und dann eben erweitert auf Software, Agenturen und haben da in den letzten Jahren bis zu meinem Ausstieg, ich glaube, über die 5 Jahre bestimmt 35, 40 Transaktionen begleitet und eben in der Größenordnung wirklich von 300.000 Euro Volumen bis hin zu 15, 20 Millionen Euro Volumen.
Was mich so wundert, also IT-Service verstehe ich. Da geht es um Menschenarbeitszeit. Aber sobald Software reinkommt, also ich verstehe die Zusammenstellung nicht so ganz. Ein IT-Dienstleister, der hauptsächlich mit Menschenarbeitszeit an Kunden arbeitet, ist sehr vergleichbar zur Agentur, würde ich mal sagen. Aber sobald doch Software reinkommt und Hardware, vermischt sich's ja jetzt, oder?
Jein. Also im Endeffekt, auch bei IT-Service geht der Trend weg von, ich verkaufe einfach nur Zeit gegen Geld, sondern ich weiß nicht, ob Managed Services, ihr habt wahrscheinlich IT-Dienstleister auch, und da werdet ihr wahrscheinlich auch einen Vertrag haben, der letztlich.
Also es ist bei uns Zwetschge Digital, daher ist der Vertrag relativ einfach.
Ihr macht's intern, genau, aber im Endeffekt jeder, der jede Arztpraxis, jede Anwaltskanzlei, jeder kleine Handwerksbetrieb hat irgendwo trotzdem IT, und um die möchte er sich in der Regel nicht selber kümmern, weil entweder das Know-how oder die Zeit nicht da ist.
Und jetzt geht es in Richtung, was ja viele anstreben, also Managed Services heißt, ich zahle im besten Fall, so kenne ich jetzt, da wollen viele gerade drauf umbiegen, ich zahle eine Summe, fixe Summe im Monat, und damit habe ich meinen IT-Shit, auf den die meisten keinen Bock haben, erledigt. Also genau. Pro Arbeitsplatz habe ich jetzt zum Beispiel mal als Modell gesehen, kostet pro Arbeitsplatz, weiß ich nicht, 100 Euro im Monat, noch 190 Euro im Monat, und dann hast du alles. E-Mails, Computer, hast ein Headset, hast dein Teams, hast deinen Google Workspace.
Genau, und das ist das, wo eben die IT-Services sich alle gerade hinentwickelt haben über die letzten Jahre und auch weiterhin hinentwickeln.
Aber was meinst du, woher das kommt? Kommt es daraus, dass die einfach tatsächlich ist ein großes Thema in der Agenturbranche, weg vom Stundensatz, hin zum Value-Based Pricing. Ich sage, der allergrößte Bullshit, den es überhaupt gibt auf dieser Welt. Kommen Diskussionen auf, die können wir später vielleicht noch führen. Die kannst du zu Tode führen. Also so Sachen höre ich dann wie, ja, aber was machst du dann mit der KI? Die Leute vergessen immer alle, dass sich auch keiner mehr Fotos freistellt und trotzdem Agenturen immer noch mit Stundensatz sehr gut leben und so. Aber was meinst du, woher das? Also es steigert ja auch den Unternehmenswert, weil man nicht mehr so an den Personen hängt, oder?
Richtig. Also aus M&A-Sicht ist das Beste, was du haben kannst, nur Managed-Service-Verträge. Weil in der Regel ist damit ja eine Laufzeit verbunden. Heißt, du weißt über die nächsten. Kannst du
den Taschenrechner reindrücken. Wird keiner krank. Der hat einen 24-Monats-Vertrag, der hat 10 Arbeitsplätze, der zahlt 1.900 Euro im Monat.
Ganz genau.
Die Kohle kommt.
Genau,
jetzt, die Kohle jetzt geht's kommt wieder. Sicher. Und ich meine, in deinem Leben geht es nur um Geld, aber es geht im ganzen Leben immer nur um Geld. Weil darum geht es ja am Schluss, oder? Also jeder möchte, es gibt ja jetzt verschiedene Spieler auf dem Feld bei sowas. Es gibt jemand, der möchte eine Firma kaufen, der hat verschiedene Absichten, die können auch sehr unterschiedlich sein. Es gibt jemand, der möchte seine Firma verkaufen, der kann auch verschiedene Absichten haben.
Genau, also im Endeffekt, dieses ganze Vertragsthema ist ein Risikothema. Mhm. Je mehr Verträge ich habe, die mit einer Laufzeit versehen sind, desto geringer ist das Risiko, dass mir Umsätze wegbrechen. Mhm. Wenn ich am 1.1. weiß, ich habe 100 Verträge, die mir pro Monat oder pro Jahr 1 Million Euro einbringen, dann weiß ich, okay, ich habe schon mal 1 Million Euro zum 1.1. sicher und habe noch 365 Tage Zeit, um mehr Umsatz zu machen und in die Gewinnzone und die Gewinnzone zu erweitern.
Mhm. Und also ich glaube, die meisten Leute sind ja so heiß bei diesem Gespräch jetzt vor allem drauf, was ist denn meine Firma wert oder was kostet denn so eine Firma? Aber wenn wir jetzt mal diese ganzen soften Faktoren, die da jetzt dann gleich noch im Gespräch dazukommen, mal weglassen. Jetzt sagen wir mal, es ist so eine Firma und die macht 1 Million Umsatz garantiert in so Verträgen. Was bedeutet das schon mal für den Wert?
Kommt natürlich auf die Gesamtgröße des Unternehmens an. Mhm. Wenn das jetzt eine Firma ist, die nur eine Million Euro Umsatz macht und sonst nichts und nur über die Verträge, dann hat die, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, bei Softwareunternehmen wird bewertet über tatsächlich genau diese Umsätze. Mhm. Also gibt es dann eben.
Weil die Marge immer relativ gleich ist, oder?
Weil es skalierungsfähiger ist. Mhm. Also um eine Software zu verkaufen, brauche ich danach nicht drei Leute mehr, wenn ich drei neue Kunden habe.
Mhm. Mir reicht eigentlich dieses Basisprodukt, da steckt nicht viele Arbeit drin und am Schluss kann ich das, ob das jetzt 100 Leute kaufen oder 10.000, macht ein bisschen was in meinem Support, aber sonst an der Software nichts.
Genau. Mhm. Also ich sag mal, wenn deine Software halbwegs gut läuft, ich habe gerade einen Mandanten, der sagt, also die machen eben genau diese 1 Million Euro Umsatz, mit ihrer Software über Verträge. Die haben im Endeffekt zwei Leute, die sind Entwickler und Support parallel, weil die das technisch so aufgebaut haben, es läuft. Kleinere Anpassungen müssen halt mal gemacht werden, das schaffen die zwei. Und die Software ist so intuitiv, dass du quasi keinen Helpdesk brauchst. Mhm. Heißt, je einfacher deine Software für den Endkunden ist, desto geringer ist natürlich auch das, was du an Personalkosten brauchst, an Support und so weiter.
Das ist ja auch schon gern. Das ist ja auch ein Thema, der Zahn der Zeit, aber das zeigt ja, dass in diesem M&A-Bereich die Menschen wenig wert sind. Die Heads.
Das meint man. Meint man immer. Aber am Ende des Tages sind die Heads genau das, was den Wert darstellt. Mhm. Weil auch wenn es vielleicht nur zwei sind, dann habe ich genau diese zwei, von denen alles abhängt. Heißt, wenn die zwei weg sind, auch wenn ich vielleicht nicht viel an Support habe, viel an Bugfixing und so weiter, aber auch dieses bisschen muss ja gemacht werden. Mhm. Und deswegen, also mittlerweile, es gibt ja hier Gordon Gekko und so weiter aus der Vergangenheit und die Heuschrecke, die alles wegkauft. Ich glaube, Franz Müntefering war das damals, der das gesagt hat. Die Zeiten sind vorbei, weil wir in dieser gesamten IT-Bubble von IT-Service-Software bis zu Agenturen hatten wir einen massiven Personalmangel in den letzten Jahren. Mhm. Also was eben dazu geführt hat, dass ich zu solchen Managed Services, zu solchen Software-as-a-Service-Themen switchen musste, damit ich eben die Mehrzahl an Kunden auch bedienen kann, die kommen mit einem kleineren Team. Mhm. Weil ich gar nicht, wenn ich immer Time versus Material mache, immer Zeit gegen Geld tausche, dann kann ich das ja nur, sagen wir mal, 8 Stunden, 3 Mitarbeiter, habe ich 24 Stunden, die ich am Tag verkaufen kann. Mhm. War ja in kleinen Dimensionen gesprochen. Da bin ich beschränkt. Wenn ich aber natürlich einen Managed Service Vertrag habe, wo ich jetzt nicht darauf angewiesen bin, dass der Kunde mir ein Ticket schickt, da kann ich natürlich aus den 24 Stunden kann ich theoretisch mit 3 Leuten 2000 Kunden bedienen, mhm. wenn der entsprechende Aufwand gering ist. Mhm. Weil der eine hat an dem Tag vielleicht was, der andere nicht. Der eine hat eine Angelegenheit, die braucht 5 Minuten, der andere 10 Minuten. Und damit kann ich wirklich skalieren und damit letztlich auch, jetzt komme ich wieder zu dem Risiko, natürlich mein betriebswirtschaftliches Risiko, die Abhängigkeit von einzelnen Kunden reduzieren, von einzelnen Personen reduzieren, mhm. weil ich eben, egal was ich an Leistung an einem bestimmten Tag zu erbringen habe, trotzdem ja Umsatz generiere, ja, und den besichert. Und das ist eben das, wo in den letzten Jahren der Trend hingegangen ist, eben vor allem auch aufgrund dieses Personalmangels. Also wir hatten, als ich angefangen habe, war das größte Thema, warum Unternehmer verkauft haben, neben ich bin alt und möchte mich jetzt langsam zurückziehen.
Ich finde kein Personal mehr.
Genau, ich finde kein Personal mehr. Ich reibe mich auf mit Recruiting. Ich habe schon Headhunter engagiert. Da kamen dann mal 2 Bewerbungen.
Woher der kommt, der Personalmangel?
Ich glaube, zum einen ist IT was immer noch als relativ nerdy angesehen wird und viele sich deswegen nicht rantrauen, weil sie auch denken, boah, das ist so komplex und ich muss da quasi schon viel vorneweg mitbringen, damit ich überhaupt eine reelle Chance habe. Und dann auf der anderen Seite wurden auch viele IT-Spezialisten in den letzten Jahren von den großen Konzernen abgegriffen. Mhm. Also gab um SAP rum, Waldorf, mhm. Heidelberg und so weiter, wurde im Endeffekt jeder ITler
da reingezogen,
mhm. Da kann dann auch gerade der kleinere Mittelstand kann halt nicht mehr mithalten, wenn SAP kommt und das Gehalt mal um 30% nach oben setzt, dann stehst du halt als kleines IT-Unternehmen, als Softwareunternehmen schon da. Deine Margen sind jetzt nicht so, dass du deine Belegschaft mal durchgehend um 30% erhöhen kannst.
Also ich finde es ganz interessant, weil wenn natürlich die Menge an Personen per se fehlt mit der Ausbildung, dann ist es natürlich ein langer Prozess und auch schwer, das aufzuholen. Aber was ich halt immer wieder sehe, und das ist ja schon in unserer Branche ein Winning Product gewesen, Employer Branding Kampagnen haben wir unglaublich viele oder machen wir immer noch unglaublich viele. Ja. Und am Schluss sage ich dir eins, bei den meisten ist es schon ein Kulturthema. Das Personal wäre da, aber die haben nicht an ihrem eigenen Laden gearbeitet. Ja. Und wir haben schon viele jetzt auch, wir machen gerade so Sondermaschinenbau, also Metallbau, wo ganz viel Abwanderung war, Richtung Airbus natürlich und so. Und wenn du genau hinschaust, war es nie das Geld. Es gibt Leute, die 100% geldmotiviert sind, aber auch wenn man sich Studien auch anschaut zum Thema Employer Branding, ist Geld einer der geringsten Faktoren, glaube ich, anstelle 20 oder so ist Geld interessant. Aber die haben teilweise, was ich immer sehe bei meinen Kunden, einfach die Kultur hart verkackt. Und gerade, glaube ich, wenn wir jetzt von den Nerds sprechen, je nerdiger die sind, desto ungerner wechseln die den Arbeitsplatz.
Ja, also absolut gebe ich dir vollkommen recht. Es ist schon, Geld macht bis zu einem gewissen Punkt, brauche ich es, um mein Leben zu bestreiten. Da hängen natürlich Standortfaktoren dran, wie teuer ist das Leben allgemein. Aber irgendwann, hast du vollkommen recht, es ist halt auch das Employer Branding. Wie wohl fühle ich mich in dem Zusammenhang? Und das haben eben viele verpasst.
Gerade die IT-Buden, wir wissen alle, wie die ausschauen, wie also, diese Arbeitsplatz ausschaut, die kannst du mir genau vorstellen.
Ja, also ich finde es auch spannend, wenn man sich IT-Unternehmen anschaut, die in den 80ern, 90ern gegründet wurden, haben wir schon und gegenüber denen, die jetzt in den 2010er Jahren gekommen sind, da sieht man schon bei dem einen oder anderen so ein Unterschied. Bei dem einen sind es halt noch diese etwas eher 80s-Schick-Style-Büros, wo es überall ein bisschen dunkler ist, während die etwas neu gegründeteren Unternehmen dann eben, ne, wie ihr es ja hier auch habt, hohe Decken, offene Raumgestaltung, alles sehr hell. Das macht natürlich eins mit dem Gefühl am Arbeitsplatz und was natürlich auch für viele so ein Thema war oder vielleicht auch eben kein Thema war, ist dieses, ich habe mich nie drum kümmern müssen.
Ja, genau.
Es hat nie einen Zwang bestanden.
Die Vogelperspektive fehlt. Und zwar über Jahre. Weil das glaube ich zum Beispiel auch, ich glaube, also das kommt ein bisschen auf die Branche an. In unserer Branche ist ja die Mitarbeiterzugehörigkeit sehr gering. Das dürfen wir uns sehr glücklich schätzen mit über 7 Jahre durchschnittliche Zugehörigkeit bei Zwetschge, was auch zum Wert natürlich dazu zählt eines Unternehmens. Aber ich glaube, auch wenn jemand geht in so einer langen Zugehörigkeit, ist der Prozess sicher, mutmaß jetzt mal, aber sicher teilweise 2 Jahre, wo die Leute drüber nachdenken. Es ist ja auch nicht so, du stehst dann in der Früh auf und sagst, jetzt höre ich da auf, sondern du sagst so, das stört mich. Vielleicht geht es da, in Agenturen ist auch viel das Thema, wo entwickelt sich die Agentur von der Kundschaft hin? Sind das noch meine Themen? Fühle ich mich da wohl? Und also so ganz schnell geht es ja nicht. Da muss man schon ein paar Jahre verpasst haben, dass die Leute dann massenhaft auch abwandern.
Ne? Ich glaube, das ist wie in den meisten Fällen Kündigungen entstehen nicht durch, wie du sagst, durch Übernachtentscheidungen, sondern gab's in der Regel irgendein Auslöser-Event in der Vergangenheit oder eine schleichende Entwicklung und irgendwann ist halt dann der Punkt erreicht, an dem du sagst, nee, das passt nicht. Und da arbeiten gerade eben Unternehmensinhaber, die jetzt auch so in diesen Verkaufsprozess einsteigen wollen, die sagen eben auch, ich möchte meinen Mitarbeitern, häufig ist es ein strategisches Thema, so ein Verkauf, weil sie halt eben sagen, ich möchte meinen Mitarbeitern nochmal eine neue Perspektive bieten. Mhm. Das macht ist ja auch ein Grund, warum Mitarbeiter gehen, ist ja auch das Thema
Weiterentwicklung.
100%. Ja, in einem Unternehmen mit 10 Mitarbeitern, da ist die Entwicklungsmöglichkeit, also auf fachlicher Ebene kannst du dich immer weiterentwickeln. Das auf jeden Fall, aber ich sag mal, auf hierarchischer Ebene wird es halt, da gibt es dann vielleicht noch einen Teamleiter und dann die nächste Stufe ist Inhaber.
Ja.
Und das ist natürlich schwierig, sich da dann weiterzuentwickeln. Und das ist dann eben auch gerade für jüngere Mitarbeiter. Mittlerweile kommen natürlich auch in die IT viele junge Mitarbeiter rein, die nicht mehr dem 80er Jahre, 90er Jahre Stereotyp entsprechen. Hauptsache, ich kann da in meinen Computer reinschauen und die Probleme der Welt am Computer lösen, sondern die auch Ambitionen haben, die in Führungsrollen sich reinentwickeln wollen. Und da tun die sich natürlich in kleineren Unternehmen schwer. Sie lernen viel, aber irgendwann ist halt, und das meistens relativ schnell, so das Ende der Entwicklungskurve erreicht und dann ist halt auch eben das ist dann häufig auch so ein Gedankenanstoß, so was kann ich denn meinen Mitarbeitern in Zukunft bieten? Und wenn ich mich einem größeren Verbund anschließe, mich mit jemandem zusammentue, dann entstehen da wieder Möglichkeiten, dann entstehen wieder Zwischenebenen, wo ich wieder Personal brauche, dann entstehen nochmal neue fachliche Perspektiven auch, weil vielleicht neue Themen dazukommen. Mhm. Wenn wir jetzt bei Agenturen bleiben, wenn ich jetzt eine reine SEO-Agentur bin und mit Kreativ nichts zu tun habe und mich mit einer Kreativagentur zusammentue, besteht für beide Seiten natürlich da die Möglichkeit, voneinander zu lernen.
Voll. Also ich stelle es mir unheimlich schwer vor, ne, weil immer wenn so ein Brief kommt, natürlich beschäftigt man sich in Gedanken damit. Wir haben vor 5 Jahren eine Agentur übernommen, das war aber so, dass die Inhaberin raus wollte aus dem Game, die war krank und das war, würde ich sagen, relativ einfach, weil wir eine sehr gut bestehende Kultur haben. Und wir haben den Laden quasi einfach so mitgenommen, übers Wochenende auch. Zack, Daten rüber und dann war das in unserem System. Jetzt habe ich ja viele Agenturen auch bei mir im Coaching und da stelle ich es mir teilweise sehr schwer vor. Aber es gibt auch meines Erachtens verschiedene Kategorien an Agenturen. Also ich schätze jetzt, vielleicht verschätzt man sich auch immer selber, wir haben hier schon eine sehr, sehr gute Kultur. Und würde jetzt ein ganz anderer Laden dazukommen, würde sich da was brechen, da würde was passieren. Und dann sage ich dir auch, die Leute haben ja so unterschiedlichen Anspruch. Das ist wirklich irre krass bei Agenturen. Also das sehe ich auch so, wenn die bei mir im Inner Circle Coaching sind, dann machen wir viel Angebote und dann, ich habe so einen Ordner, der heißt Angebote der anderen und also wir waren jetzt am Gardasee, mein Art Director und ich haben an unserem Angebot gearbeitet und dann habe ich ihm dem auch mal gezeigt. Ja. Da siehst du allein, wie unterschiedlich vermeintlich gleiche Dienstleister allein schon ihre Dienstleistungen anbieten. Ja. Und ich glaube darin, gibt es schon einen Unterschied. Also wenn ich jetzt auch sehe, wir haben auch einen gemeinsamen Kunden, haben wir dann entdeckt, sind dann so Kunden, die ganz viel, die so gefühlt eine ganze Branche zusammen kaufen. Da passiert auch gerade viel im Klimabereich, Klimaanlagenbereich, da gibt es auch einen großen Anbieter. Und das ist ein anderes Business, wie jetzt zum Beispiel ich meine Agentur führe. Also das ist hier sehr nah am Partner, sehr nah am Kunden, sehr sehr bedacht alles. Und ich glaube aber, dass in diesem M&A-Bereich vor allem ja auch viele, ich würde es nicht gleich sagen Heuschrecken und so, aber es geht schon natürlich am Ende des Tages erstmal um Strecke machen. Also ich kaufe jetzt Sachen und es geht um Geld verdienen und so. Und natürlich geht es in meiner Agentur auch um Geld verdienen, aber am Schluss geht es uns schon immer um das, was erreicht der Kunde an Ziel. Ja. Und ich hatte die Woche ein Gespräch, auch eine Agentur, im Bereich KI-Beratung, nicht so, wie man es denkt, irgendwelche Wilden, die mal ein bisschen zusammenklicken können, sondern sitzen echt gute Leute, auch Data-Engineers und Entwickler und so. Mhm. Und die machen so, betreuen Leute in so einem festgelegten Zeitraum und bringen den Mittelstand dann da gut auf Strecke und so. Mhm. Und da war jetzt über die Frage, ob die komplett skalieren. Also ob die jetzt quasi Nearshoring betreiben, ein paar hundert Leute mit dazu nehmen. Und das finde ich auch immer sehr interessant. Was ist denn das, frage ich die Leute oft, was ist denn das Ziel von deinem Unternehmen? Also möchtest du das maximal schnell gewinnbringend verkaufen? Dann ist es was anderes. Klar. Ist es dein, wie es bei mir ist, dein Lebenstraum, den du machen willst, bis du in dem Laden tot umfällst? Oder um was geht's denn? Und das ist, da bin ich oft auch verwundert, wie überfragt die Leute dann bei dieser Frage sind.
Ja. Also Das ist im Endeffekt auch genau das, was wir in unseren Prozessen auch immer abfragen. Weil am Ende des Tages, wie du sagst, es gibt die einen und es gibt die anderen. Jede Persönlichkeit ist da irgendwo anders gestrickt. Und um nochmal ganz kurz auf dieses, ne, die kaufen ganz viel zusammen und wollen Strecke machen. Ja, also auf jeden Fall. Aber nicht wahllos. Also das muss man schon an der Stelle zur Verteidigung sagen. Dieses, ich kaufe wahllos irgendwelche Unternehmen dazu und Hauptsache die Zahlen stimmen, dass die Zeiten sind tatsächlich so ein bisschen vorbei. Mhm. Weil ja, es ist zwar auf der Käuferseite Geld vorhanden, aber es wurde in der Vergangenheit auch relativ viel Geld verbrannt. Ja, eben weil man einfach wahllos Unternehmen gekauft hat, nur weil die Zahlen gut aussahen, ohne sich quasi über den strategischen Wert Gedanken zu machen. Und das spielt mittlerweile eine viel größere Rolle, eben dieser strategische und auch eben der kulturelle Wert. Also sowohl für die Verkäufer, also auch das ist was wir in unseren Beratungskunden machen. Überleg dir, unabhängig vom Geld. Das Geld spielt natürlich immer eine Rolle. Mhm. Am Ende des Tages willst du dein Unternehmen auch nicht verschenken, wenn du in so einen Prozess gehst. Aber unabhängig vom Geld, überleg dir wirklich, welcher dieser Käufer, wir verheimlichen ja auch die Käufer nicht, sondern bei uns geht es relativ schnell, dass du einen potenziellen Käufer auch kennenlernst und dann auch in einem zweiten Gespräch persönlich kennenlernst und dann dich eben immer tiefer austauschen. Überleg dir in diesen Gesprächen wirklich, kannst du dir das einerseits auf unternehmerischer Ebene vorstellen? Also passen die Strategien zusammen? Also das, was die vorhaben, entspricht das dem, wo du auch dein Unternehmen in Zukunft siehst? Oder sagst du, nee, das geht in eine ganz andere Richtung?
Patrick, das ist nicht auch oft so. Also ich habe das schon oft gehört. Also ich habe viele Kunden, die schon mal verkauft wurden und so weiter. Und ich habe schon oft gehört, da wurde ganz viel erzählt. Und am Schluss war es doch anders, weil erzählen kann man ja auch immer viel. Passiert doch auch, oder?
Natürlich. Also,
man gibt sein Bestes, also, ist ja gut, sich da genau, Gedanken auszumachen.
Also das Ganze kannst du nicht, kannst nicht auf 100% Sicherheit gehen. Das funktioniert nicht.
Weil das ist schon was, also ich frage mich allgemein ganz oft, was sind das für Leute? Ich habe zweimal ein Angebot gekriegt, um die Agentur zu verkaufen. Einmal wirklich maximal überbewertet. Also da hätte ich auch in diesem und in den nächsten drei Leben nicht mehr arbeiten müssen. Ah. Und da ging es aber nur darum, die Personen zu kaufen. Also null um, also die wollten einfach die Marketingabteilung kaufen. Ja. Und da frage ich mich.
Industrieunternehmen?
Nee, Software. Da frage ich mich, die haben eine einfache Rechnung gemacht. Die Rechnung war einfach. Ja. Die haben gesagt, wir brauchen so und so viele Freelancer im Jahr, die kosten uns 480.000 Euro pro Jahr, weil wir wirklich gute Leute brauchen und weil die maximal overpacen, die nehmen halt dann gleich 30.000, 40.000 Euro auf Rechnung im Monat quasi und wenn ich da jetzt irgendwie 10, 15 Leute brauche, dann sind das mein Kostenapparat. Und dann hat der quasi gesehen, der Zwetschke hatten, das waren damals auch schon 20 Leute, der hat ein Team aus 20 Leute, die schon so viele und jetzt kommt die Kultur dazu und der andere, der nicht wert, also da war der Wert, der Umsatz völlig irrelevant, unser Umsatz. Mhm. Die wollten was ganz anderes. Und da haben wir jetzt 20 Leute, die perfekt zusammenarbeiten. Das ist ja auch immer das, was ich sage, was unser Asset ist. Wir haben Leute, die arbeiten seit 14, 16, 19 Jahren schon zusammen hier. Ja. Und das bildet natürlich ein super geiles Fundament, auch für neue Leute, die reinkommen. Da ist ein ganz anderes Fundament da. Da habe ich mir dann auch so gedacht, also mein erster Gedanke war witzigerweise sehr eigennützig, was soll ich denn dann machen? Ich liebe das ja, das zu machen. Ja. Was mache ich denn danach? Ein Arsch voll Kohle, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Also wirklich, wir wissen nicht, was ich machen soll. Ja. Und der zweite Gedanke ist aber natürlich, wollen die denn unter einer völlig anderen Flagge arbeiten? Nein, natürlich nicht. Das ist wie wenn du denen ihre Wohnung entreißt und die in eine andere Wohnung steckst, in einer anderen Stadt und so. Du kannst dann nicht einfach sagen, so, wir waren jetzt hochkreativ für 200 unterschiedliche Kunden und ab morgen arbeitest du für einen Kunden so.
Und genau das sind eben die da muss man sein Unternehmen kennen. Mhm. Also die Frage muss man für sich selbst beantworten. Also erstens, was soll meine Rolle in Zukunft sein? Mhm. Na, wie die du dir auch gestellt hast, so was mache ich eigentlich dann den ganzen Tag? Habe ich überhaupt noch eine Rolle? Mhm. Und wenn nicht, was würde ich dann machen? Und wenn man die Fragen nicht für sich zufriedenstellend beantworten kann, dann sollte man vielleicht doch noch mal ein bisschen in sich gehen und den Verkauf mal aussetzen, weil.
Aber was sind die Hauptmotivationen? Jetzt kommen die zu euch und sagen, ich will verkaufen, weil ich Was sind die Motivationen? Wahrscheinlich ist es Alter, es ist das wahrscheinlich ist auch Krankheit, oder?
Krankheit ist eher schlecht, kommt auch vor, ist aber eher seltener vor, es kommt immer auf die Krankheit an natürlich, weil unter Druck verkauft sich immer am schlechtesten.
Das fand ich auch interessant, dass wir uns kennengelernt haben. Man verschätzt sich ein bisschen, gell? Also du hast doch gesagt, ihr habt teilweise Leute, die sind seit 3-4 Jahren mit euch am Sprechen und da ist noch kein Verkauf in Sicht.
Genau. Also, weil ein Unternehmen ist nicht automatisch, nur weil es ein Unternehmen ist, auch verkaufsbereit. Also man muss schon auch darauf achten, dass man Strukturen hat, die verkauft werden können. Weil sonst reden wir über, ich verkaufe mein Personal und ich verkaufe meine Kundenliste. Damit ist den wenigsten geholfen. Also die meisten Käufer wollen ja ein Unternehmen kaufen, weil es funktioniert, weil das Unternehmen funktioniert und weil sie dieses funktionierende Unternehmen auch weiter vorantreiben wollen, weiter voranbringen wollen, nächste Entwicklungsstufe schaffen wollen. Und das funktioniert eben nur mit einem Unternehmen, das auch die entsprechenden Strukturen hat und keine lose Verbindung von Mitarbeitern, von Kunden, sondern wirklich mit einer entsprechenden Struktur. Ich habe deinen LinkedIn-Post neulich gesehen. Du hast jetzt seit kurzem einen Prokuristen. Ist quasi so die perfekte Voraussetzung.
Zwei Prokuristen. Ja.
Genau, also wenn du mit zwei Prokuristen bist du perfekt aufgestellt.
So, genau das ist die Idee. Wir haben auch unterschiedliche Dinge. Wir brauchen jemanden, der hier künstlerisch und grafisch sehr fit ist, und wir brauchen jemanden, der den Laden strukturell gut kennt. Und jetzt ist das super. Genau. Das ist auch der Grund. Genau. Also Nummer eins, weil ich den Zweien Vertrauen offiziell zeigen will. Das war mir das Wichtigste. Aber weil ich auch will, dass der Laden lauffähig ist. Also das ist ja die Verantwortung eines jeden Unternehmers, einer jeden Unternehmerin, auch die Familien hinter seinen Leuten zu sehen und zu sagen, was ist denn, wenn ich gegen die Wand fahre?
Und das ist häufig eine Ego-Frage tatsächlich.
Da muss man an den Punkt muss man auch kommen, witzigerweise.
Genau.
Also hätte ich früher nie geschafft, auch mit diesem Prokurator und so, wäre dann immer so, dann können die unterschreiben und was können die dann alles machen und keine Ahnung. Der hat sich bei mir irgendwann das klingt jetzt hart, aber eigentlich hat sich das durch Reichtum gelöst. Also irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich festgestellt habe, ich muss nicht mehr verdienen und alles, was jetzt on top kommt, kann ich in andere Verantwortlichkeiten geben.
Ja, und das ist im Endeffekt auch so, du brauchst so dieses eine Auslöser-Event oder eben
den Druck halt von der Beratung.
Druck von der Beratung. Aber wenn der Druck von uns kommt, ist es meistens zu spät. Weil so eine Führungsebene, die entsteht ja nicht über Nacht.
Die entsteht ja nicht aus einer Unterschrift.
Genau, also das muss ja wirklich aus sich selbst heraus wachsen. Also wenn ich entscheide, ich möchte mein Unternehmen verkaufen und bringt dann erst die Leute in eine Führungsverantwortung, dann bin ich zu spät dran.
Ich sag dir eins, ich glaube, da ist es ähnlich wie beim Verkauf, da kann man nur Fehler machen. Also ich glaube schon, wenn man jetzt sagen würde, so, jetzt brauchst du jemand, dann fällt dir schon schnell jemand ein.
Ja.
Wenn du dann merkst, nach einem Jahr oder zwei, dass es die falsche Person war, hast du kulturell ja ein Riesenthema. Das rüttelt ja so am Baum. Schau mal, der hat dem oder der Prokura gegeben und jetzt ist es nicht mehr so und so. Ja. Das habe ich schon auch oft gesehen. Die wechseln dann so die Prokuristen wie die Unterhosen und dann, also da wilde Geschichten auch teilweise.
Ne? Ja, und deswegen, also wenn ich mein Unternehmen verkaufen möchte, ist die optimale Voraussetzung, dass ich die unwichtigste Person im Unternehmen bin. Also das ist wirklich das, was wir, auch wenn es hart ist, erstmal hart klingt, aber was wir unseren potenziellen Mandanten und unseren Mandanten sagen, sei die unwichtigste Person im Unternehmen. Das Unternehmen muss ohne dich funktionieren.
Ja.
Was ist, wenn du mal 3 Monate raus bist? Würde das Unternehmen weiterlaufen, so wie es ist, oder würde alles vor die Hunde gehen, weil alle Kunden hängen am Inhaber, die Mitarbeiter wissen gar nicht, was sie den ganzen Tag machen sollen, kommen gar nicht ins Büro rein, weil nur der Inhaber einen Schlüssel hat. Also haben wir alles schon erlebt.
Uiuiui. Ja. Die haben dann aber größere Vertrauensissues.
Und das ist eben dieses, also nicht nur Vertrauen, sondern auch einfach dieses, ich muss mich emotional, wenn ich mein Unternehmen verkaufen möchte, muss ich mich emotional von meinem Unternehmen auch lösen können.
Ja.
Weil auch wenn du danach noch im Unternehmen dabei bleibst, ist häufig der Fall. Also es ist meistens nicht so, hier ist das Geld, da ist der Schlüssel und ich bin dann mal weg. So ist es ja mittlerweile nicht mehr. Das war vielleicht früher mal, vor meiner Zeit gab es das häufiger. Man will ja
teilweise sogar 2-3 Jahre vertraglich wissen.
Genau. Die wollen das Wissen haben. Die wollen natürlich auch möglichst geringe Reibung beim Übergang, weil was ist die beste Botschaft, die ich als Käufer der Belegschaft mitgeben kann? Für euch verändert sich nichts. Ihr macht genauso weiter. Euer Chef ist weiterhin euer Chef. Eure Kunden sind weiterhin eure Kunden. Ihr arbeitet ganz genauso, haargenauso weiter und wir lassen euch machen. Und nach schauen wir halt, was können wir vielleicht verbessern. Meistens fängt es dann mit so Overhead-Funktionen an. Also, dass man halt eine Buchhaltung zentralisiert. Das Recruiting, was ich vorhin mal angesprochen hatte, Personalsuche ist immer noch ein Thema. Mhm. Und die Sichtbarkeit ist auch immer ein Thema. Aber wenn ich halt statt 20, 200 Mitarbeiter bin und wirklich einen Recruiter auch habe, der sich den ganzen Tag um Personalbeschaffung kümmert und ich das als geschäftsführender Gesellschafter nicht mehr parallel zu dem, was ich vielleicht sonst noch alles auf dem Tisch habe, machen muss, dann entlastet mich das ja auch. Mhm. Dann habe ich wieder die Freiheit, mich mit den Themen zu beschäftigen, auf die ich Lust habe. Weil was wir auch ganz oft erleben, ist die Aussage, ich möchte wieder meine Technik machen, ich möchte wieder kreativ sein, ich möchte wieder
Back to the roots,
ich möchte wieder das machen, was ich gemacht habe, warum ich das Unternehmen gegründet habe.
Kann ich so 100% nachvollziehen, habe ich mehrere persönliche Kontakte gerade, die genau an dem Punkt sind. Aber ich sag dir eins, ich weiß nicht, ob das, also ich, ist ganz interessant, weil ich habe diese Phasen gefühlt, einige Phasen davon durch. Ich habe irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, jetzt muss ich Chef sein und das habe ich gehasst. Also ich war eigentlich der Kreative und das habe ich gehasst und habe mich jahrelang durchgekämpft tatsächlich. Jetzt liebe ich das, Chef zu sein, aber es war ein ganz harter Weg. Ja. Und dann war so, dann war man der Mann für alles gefühlt, das Mädchen für alles.
Klar.
Und dann muss man lernen und da habe ich sehr viele bei mir im Coaching, die jetzt quasi feststellen, okay, ich habe viel zu viel zu tun, aber ich kann es doch am besten. Das ist ein Trugschluss. Also ich kann's, ich bin doch der Einzige, der das kann. Mir kann es ja keiner recht machen, das ist das Nächste. Ja. Und bei mir muss ich auch dazu sagen, bei mir ist das ein bisschen, hat sich das zum Glück irgendwie, aber das sollte sich nicht automatisch ergeben, aber bei mir hat sich das automatisch ergeben, es war dann einfach irgendwann so viel, dass es mir so drüber gelaufen ist, dass sie es mir irgendwie abnehmen mussten. Und dann war das so ein Ding. Aber das ist schon einer der sicher auch schwierigsten Prozesse, das abzugeben und dann auch dieses Gefühl loszuwerden, ich mache es doch am besten. Ja. Und zum Beispiel habe ich festgestellt, also wo ich überhaupt nicht gut bin, ist Projektmanagement. Und das ist aber mittlerweile ein so Verkaufsding bei mir. Also ich sage auch zu den Leuten so, lieber Kunde, wir lernen uns heute kennen. Im zweiten Call ist schon jemand aus dem Projektmanagement mit dabei. Dann gibt es noch ein Angebot. Ja. Wir sprechen mit das Angebot, wir machen einen Kickoff-Workshop, bin ich auch dabei. Und ab dann übernimmt das Team. Und wenn du mich brauchst, kannst du mich jederzeit als Berater dazu buchen. Aber ich sage dir eins, die schlechteste Idee wäre, wenn ich im Projektmanagement bei einem Projekt dabei wäre. Und dann lachen die, dann freuen die sich. Ja. Und das sind aber so Erkenntnisse, die du natürlich alle haben musst. Genau. Was ich nur interessant finde, Patrick, ich glaube, jeder würde, wenn er unseren Laden von außen betrachtet anschaut, sagen, ohne den Zwetschge wird der Laden nicht laufen, weil der vorne so auch dran ist in der Akquise und das ist ein Quatsch. Also ich kann jetzt mit dir nach dem Podcast aufstehen und gehen. Keiner wird hier fragen vor nächster Woche Mittwoch, wo ist der Hannes? Also außer es gibt natürlich Termine und da bin ich nicht, ne? Aber es ist den Leuten, es wäre komplett wurscht, es wäre komplett egal. Und ich glaube so ganz, also das würde mich interessieren, wie erklärt man das jetzt einem Käufer oder einer Käuferin, die jetzt draußen natürlich das auch sehen, die sehen meinen Content, die sehen das alle und sagen, naja, aber also das Gesicht nach draußen scheint ja der Zwetschge zu sein. Weißt du, wie kann man denen das erklären und sagen, schau mal, was da für Strukturen da sind. Natürlich muss jemand Akquise machen, aber wenn diese Person nicht mehr da ist, dann setzt man da eine andere hin oder man treibt halt einfach die Ads-Kosten nach oben. Wenn wir das Budget vom Zwetschge rausnehmen, das Jahresbudget, dann können wir viele Ads machen. Ja.
Im Endeffekt, das ist die Aufgabe von uns als M&A-Berater, eben dann das Unternehmen auch so darzustellen, wie es wirklich ist. Mhm. Weil wie oft ist eine Webseite einfach ohne es böse, aber das so das Shiny vorne dran.
Leider meistens bei Agenturen am allerschlimmsten.
Genau. Hey. Ich zeige, was ich kann und so weiter und so fort. Und das Unternehmen dahinter ist ja das Entscheidende. Nicht was, was draußen ist. Das ist vielleicht Image, das spielt eine gewisse Rolle. Aber entscheidend für, egal ob das jetzt ein Finanzinvestor ist, ein Stratege oder sonst was, ist ja das, wie funktioniert das Unternehmen dahinter. Mhm. Und dann muss man eben wirklich glaubhaft rüberbringen und sagen, ja, wir haben hier, ne, ich bin das Gesicht, ich habe hier den Podcast, ich tauch zwar überall im Internet auf, aber wenn ihr mal schaut, ja, das bringt eine gewisse Anzahl an Kunden, vielleicht auch nicht. Ich hoffe für dich, es bringt Kunden. Sehr gut. aber den Hauptumsatz machen wir nicht darüber. Das ist nicht.
Stelle mir tatsächlich aber für euch als Berater auch schwer vor, weil das ist auch so ein Punkt, wo man so richtig einhaken kann. Ne? Der Gag ist immer so, die Leute, also die jetzt auf uns kommen, die sagen, ja, so ist ja crazy, was du draußen da an Wirbel machst. Es gab vor 3 Jahren kein einziges Video von mir. Das ist ein neues Ding. Also und davor lief es ja 17 Jahre auch nicht so schlecht, weißt du? Also, aber ja, ich glaube ganz generell, vielleicht kannst du das da nochmal so ein bisschen abholen. Jetzt machen wir da mal ein Beispiel. Nehmen wir mal einfach, ich bin ja offen mit Zahlen. Weil der Prozess ist ja schon, wenn man das erste Mal auch hört mit M&A und unser externes Controlling, die machen auch M&A-Sachen und dann skizziert dir mal einer so einen Prozess, dann denkst du dir so, oh ey, also vor allem als Kreativer, wie nervig, ey, wie lange das dauert, wie viel Zahlen, wie viel Scheiß und Due Diligence und sowas weiß ich was. Ja. Also, Hannes Zwetschke ruft jetzt, wir haben die Firmenname übrigens immer noch nicht gesagt, sollten wir vielleicht auch mal sagen, bei Punk Ventures an und sagt, lieber Patrick, wir kennen uns, ich bin jetzt ready, ich habe mich so lange damit beschäftigt, ich möchte den Laden jetzt verkaufen. Der Laden macht im Jahr 2,3 bis 2,5 Millionen Euro. Ja. Wir haben eine relativ gute Marge, weil die ist ja wahrscheinlich bei Agenturen schon auch interessant.
Absolut.
Und jetzt will ich von dir, und ich weiß, ihr wollt es alle nicht, die M&A-Berater, mit was kann ich denn jetzt rechnen? Was kann ich denn da Geld verdienen? 20 Mitarbeiter, 20 Jahre am Markt.
Ich bin zwar kein Anwalt, aber es gibt so eine schöne Anwaltantwort. Es kommt drauf an.
Ich habe es befürchtet. Aber schau mal, weil dann geht es ja gleich los, wenn man sich damit beschäftigt, Multiples.
Ja.
Wir holen uns da mal ab. Ja.
Also die Multiples tatsächlich, also jetzt gerade speziell im Agenturumfeld, verändern sich gerade massiv. Also das muss man auch dazu sagen. Also wir haben in der Vergangenheit, haben wir Agenturen, bei uns ist immer so die Basiskennzahl ist immer EBITDA und
vielleicht holen wir da mal ganz aus, weil ich glaube, das ist für viele Dinge. Also Multiple EBITDA, fangen wir da mal an.
Genau, also EBITDA ist im Endeffekt das Betriebsergebnis.
Also der Gewinn.
Der Gewinn vor Steuern, Zinsen und eben auch Abschreibungen. Also jeder, der sich mal eine Dativ-BWA anschaut, hat ja...
Und das machen die Agenturen nicht. Die haben das alle noch nie gesehen. Deswegen finde ich es so interessant, das auch zu zerlegen. Ne? Ich meine, klar, Steuern und so, das müssen wir alles bezahlen.
Genau.
Aber es ist ein guter Wert schon mal, der EBIT. Ne?
Genau, also der EBIT stellt ja im Endeffekt das operative Geschäft dar. Mhm. Also wir haben einen Umsatz oben und dann gehen eben der Wareneinsatz, Fremdleistungen, Personalkosten, Raumkosten, Werbekosten und so weiter und so fort, gehen dann alles ab und dann steht dann unten eben ein Betriebsergebnis und dann davon werden ja dann die Steuern abgezogen. Mhm. Und was das spielt bei Agenturen meistens nicht die ganz große Rolle, haben wir noch die Abschreibungen für
haben
IT,
Agenturen nicht so
die
wild.
Man kauft.
Bisschen Server, bisschen,
genau. Ja. Also hält sich meistens in Grenzen.
Ja.
Und wenn wir eben Betriebsergebnisse und Abschreibungen wieder addieren, dann kommen wir eben auf dieses EBITDA.
Mhm. Also Ergebnis plus Abschreibung.
Genau, Ergebnis plus Abschreibung ist das EBITDA. Und das ist so die Basiskennzahl, auf der man vereinfacht eine Bewertung vornimmt.
Und jetzt kommt dieses neue Wort rein, Multiple. Das ist dann quasi, mit wie viel oft multipliziere ich jetzt diesen EBITDA, oder?
Genau, also das ist ein Multiplikator.
Da hört man die wildesten Sachen. Die wildesten.
So. Ja.
Natürlich auch von Verkäufern, andere wie von Käufern.
Absolut.
Ja.
Weil das Spannende ist ja dann auch wieder, es gibt an der Stelle ein bisschen Werbung für die Kollegen von der Deutschen Unternehmensbörse, von der DUB, die führen eben so eine Multiple-Tabelle für die unterschiedlichsten Branchen, eine Datenbank, die auch einmal pro Quartal aktualisieren. Und da liefern unter anderem auch wir eben unsere Verkäufe hin, also auf anonymer Basis und sagen, okay, wir haben in der Branche zu dem und dem EBITDA-Multiple verkauft. Und jetzt kommt aber das Spannende, das Ganze ist natürlich eine Rohbasis. Also da steht nicht dahinter, wie groß war das Unternehmen, wie klein war das Unternehmen, was hatte das für ein Ergebnis, was war vielleicht im Deal auch selber die Bewertungsbasis, weil dieses EBITDA ist ja nur eine Möglichkeit. Es gibt ja auch, ne, bei dir jetzt
das Personal. Wenn es um Personal geht, ist ja der Multiple völlig wurscht. Der will ein Team haben, ne?
Genau,
der will es billiger haben als seine Freelancer.
Genau, dann wird vielleicht gesagt, okay, ich bewerte jetzt auf Basis der Personalkosten oder ich bewerte auf Basis des Umsatzes. Heißt, wir haben da möglicherweise eine ganz andere Basis. Aber grundsätzlich wird es dann eben wieder in diese EBITDA-Multiples gegossen. Weil am Ende des Tages kannst du sagen, okay, ich hatte Verkaufspreis X, EBITDA Y im letzten Jahr.
Was passiert?
Und wenn ich das jetzt durcheinander teile, dann habe ich einen Multiple.
Aber was ist denn so ein klassischer? Was würde da jetzt die Liste jetzt sagen?
Die Liste würde, ich habe es jetzt tatsächlich nicht im Kopf, aber für Agenturen würde die wahrscheinlich aktuell zwischen 4 und 6 Mal. Also 4 bis 6 Mal eben dieses Betriebsergebnis mit Abschreibungen.
Also jetzt sagen wir mal, da steht ein EBITDA von 300.000, 400.000 Euro.
Genau.
Dann sind es 1,6 Millionen vielleicht.
Genau.
Oder vielleicht auch 2.
Genau, dann reden wir eben von diesem Wert.
Aber schau mal, das würde mich jetzt mal interessieren. Also, jetzt gibt es ja wieder zwei Dinge. Also jetzt sagst du zu mir zum Beispiel 2 Millionen. Wir haben einen Verkäufer, der wird für 2 Millionen die Agentur Zwetschge gekauft. Ja. Also das allererste, was ich mir denke, also ich denke mir genau zwei Sachen. Was soll ich denn mit diesen 2 Millionen? Also ich meine, ich habe den Laden jetzt 20 Jahre aufgebaut. Ja. Jetzt, was mache ich, voll aus meinem Leben, was mache ich mit diesen 2 Millionen Euro? Achso, jetzt habe ich natürlich hier Mords reingebolzt in diese Location hier. Ja. Könnte ich doch die 2 Millionen nehmen und könnte ich alles tilgen, was ich so habe an Wohnungen und so weiter. Hätte ich auch, ist alles bezahlt. Ja. Hätte ich ein paar schöne Wohnungen in Augsburg, hätte hier ein brutales Gebäude, das ich aber dann nicht mehr brauche.
Naja, du kannst es ja vermieten.
Ja, aber jetzt wäre ich aus dem Kreativunternehmer zum Vermieter. Also ich sage dir auch eins, also die Wohnungen, die ich besitze, das ist schön fürs Gefühl, für die im Kopf verankerte, du bist Deutscher und musst unbedingt eine gute Altersvorsorge haben. Aber glücklicher machen wir diese Wohnungen nicht, um ehrlich zu sein. So, und jetzt kommt der zweite Gedanke, was hat denn jetzt die Käuferin oder der Käufer davon? Jetzt hat er für 2 Millionen den Laden gekauft und das ist jetzt so interessant mit diesen Multiples. Weil jetzt hat er quasi das, was er, also er zieht da wahrscheinlich ein Potenzial auch da drin, will das nochmal verbessern und so weiter. Aber jetzt sagen wir mal, der macht dann irgendwann EBITDA 500.000 Euro im Jahr mit dem gleichen Team, mit den gleichen Kosten und so weiter. Dann muss er ja schon 4 Jahre lang bolzen, bis überhaupt erstmal der Kaufpreis drin ist.
Ja, also im Endeffekt, um nochmal auf die Verkäufersicht einzugehen, also meistens, also gibt ja drei. Für mich gibt es immer 3 wesentliche Gründe, warum ich jetzt verkaufe und was ich dann mit dem Geld mache. Der eine Grund ist ganz klar die Altersnachfolge, wo ich im Endeffekt auch sage, ich hab 20 Jahre, 30 Jahre für das Unternehmen gelebt und da steckt meine Altersvorsorge drin und aus dem Verkauf bestreite ich meine Rente. Das ist ein, ich nenne es jetzt mal Verwendungszweck. Der zweite ist, du bist jetzt noch nicht ganz so alt und du sagst, okay, ich verkaufe das Ganze jetzt einfach, weil ich mich absichern möchte. Ja, weil das Unternehmen, wenn es in 5 Jahren nicht mehr läuft und vielleicht Verlust macht, dann verliere ich auch Geld. Bevor das passiert und ich bin einfach ein vorsichtiger Mensch, ne, keiner weiß, wie sich die Konjunktur entwickelt, dann verkaufe ich jetzt mal oder einen Teil meines Unternehmens und bringe schon mal einen Teil meines Vermögens.
Fahr schon mal was ein,
hab schon mal ein bisschen Return.
Ganz interessant auch, was das gerade mit mir macht, weil da denke ich mir dann so, dann bist du kein Unternehmer. Also wenn du Angst hast, dass in 5 Jahren dein Laden nicht mehr läuft und du ein vorsichtiger Typ bist, dann in meiner Definition bist du kein Unternehmer, weil was in 5 Jahren ist, wissen wir alle nicht, aber du musst jeden Tag an deinem Unternehmen bolzen. Es ist nicht so, dass in 5 Jahren jetzt einfach was passiert. Jeden Tag passiert was. Ja. Jeden Tag musst du die kleinen Stellschrauben drehen. Ja.
Aber da spielt eben meistens noch ein zweiter Aspekt mit rein. Und das ist der, was kann ich alleine aus meinem Unternehmen machen? Und was kann ich mit einem Partner zusammen aus meinem Unternehmen machen? Oder was kann
ich? Ich will es jetzt skalieren. Ich bin jetzt an meiner Grenze.
Genau.
Und ich habe quasi zwei schöne Dinge. Ich kann meinen Laden entwickeln. Ich kann was für mein Team mehr bieten. Ich gehe in eine größere Struktur. Kenne ich übrigens etliche Leute. Und zusätzlich habe ich dann nochmal 2 Millionen mehr Euro auf dem Konto.
Genau.
Und ich sag dir eins, ich kenne nicht eine einzige Person. Du kennst sicher welche. Aber ich kenne nicht eine Person, die das gemacht hat. Doch, eine kenne ich. Aber die anderen kenne ich nicht eine Person, die glücklich ist mit dieser Tatsache, sage ich dir. Die erzählen das vielleicht, aber die, ich hatte hier ein Mittagessen. Große Agentur aus Augsburg, vor vielen Jahren verkauft. Eine ganz große Gruppe. Immer noch dort, also immer noch auch als Geschäftsführer quasi oder als, hat man es dann anders genannt und so, muss jetzt nach und nach sein aufgebautes Team quasi kündigen. Also ist nicht mehr Herr im eigenen Laden logischerweise. Und das finde ich total, also nichts könnte ich mir weniger vorstellen, wie ich ordne mich einer Gruppe unter, das kann ich mir sowieso schon nicht vorstellen.
Und das dann, ist auch deiner Persönlichkeit
geschuldet. Und dann kommt so einer und sagt, und jetzt schmeiß nur den raus und die und den, weil jetzt müssen wir das besser machen. Ja. Und der hat mir das ganze Mittagessen erzählt, Hannes, du musst unbedingt Strukturen einziehen in dem Laden. Du brauchst jetzt richtige Strukturen und so, sonst kannst du nie verkaufen und nie wachsen. Dann sage ich so, ey, willst du mich verarschen, was für Strukturen? Mhm. Ja, du musst jetzt Abteilungen machen. Sag ich, mit 20 Leuten fang jetzt an, Abteilungen zu machen. Sag ich, was ist das für ein Bullshit? Sag ich, natürlich gibt es bei uns schon Säulen und so und es gibt einen Art Director, der die Grafik leitet und so weiter. Sag ich, wir fangen jetzt an, jetzt einen Abteilungsleiter für 3 Leute zu machen. Das ist ja affig. Ja. Ne? Also, aber es ist so interessant, weil du dann auch gemerkt hast, also ich höre da immer schon auch eine gewisse Wehmut raus. Ja. Ich kenne nur einen, der groß verkauft hat aus Augsburg und der ist ganz, ganz glücklich damit. Ja. Der wollte aber wieder, und das war das, was du vorher gesagt hast, der wollte wieder in seinen eigentlichen Job. Der hat das alles gehasst, Chef zu sein und so weiter. Und der ist jetzt einfach wieder part of the team, obwohl er da der Chef ist und freut sich ganz arg, dass er den ganzen Shit weg hat, so gefühlt.
Ne? Ja, und im Endeffekt ist es ist das auch das Thema. Wenn du jemand bist, der voll für den Laden brennt und da sein Herzblut reingibt und emotional immer noch da voll drinsteckt und dir dann gesagt wird, es kann ja wirklich vollkommen unabhängige, rationale Gründe geben, warum, ne? Also meistens im Moment ist ja der Grund, warum Personal ausgestellt werden muss, ist, wir brauchen es nicht mehr, weil wir haben ja jetzt KI.
Ja. Was macht denn das mit Multiple?
Das ist
also ich würde sagen, der Multiple, der muss jetzt eine Achterbahnfahrt hinlegen, die nächsten, dass alles zu spät ist. Aber in alle Richtungen.
Ja, also der legt tatsächlich gerade eine Achterbahnfahrt hin und auch das Interesse an Agenturen legt gerade eine Achterbahnfahrt hin. Also wirklich,
in welche Richtung? So und so.
So und so. Also wirklich, je nachdem, wo dein Schwerpunkt ist. Also das ganze Kreativthema ist gerade ein bisschen schwieriger. Weil eben
viel. Interessant, jetzt genau andersrum gesagt.
Weil viel mit also du brauchst nicht mehr du musst die Grafik nicht mehr bei null anfangen, also gerade größere Strukturen und
so. Aber du musst jetzt aufpassen, weil dann definieren wir kreativ anders. Also grafisch runterarbeiten würde ich, bin ich voll bei dir. Echte Kreativität ist, glaube ich, das Beste, was du jetzt kaufen kannst.
Genau, also ich sag mal, Kreativität
wird die KI nicht können.
Genau, das wird die KI nicht können. Aber alles, was dann quasi die technische Umsetzung von Kreativität.
Die Ameisen, die Worker.
Die werden immer weniger. Was aber weiterhin Thema ist, sind eben SEO. Jetzt erweitert ja dann um Geo. Das ganze Thema Datenanalyse. Es gibt ja genügend Business Intelligence Agenturen, Performance Marketing und so weiter. Also all diese Themen, die sind weiter entspannt. Aber die klassische Agentur, die tut sich gerade schwer, weil deren Personal im Moment, zumindest aus Käufersicht, ne, muss man immer vorsichtig betrachten, ne, aus Käufersicht überbezahlt ist. Weil man sagt, okay, ich brauche doch keine 5 Designer mehr, wenn mir die KI das quasi auch zumindest roh so hinstellt, dass ich es mit 2 dann die Feinjustierung mache.
Also es ist schon interessant, gell? Weil als ihr das geschickt habt, ihr schickt jetzt ja nicht random, also in der Mail waren schon gewisse, die Mitarbeiterzahl war, glaube ich, drin, der Umsatz war drin gestanden und dann habe ich mir da einfach mal so Gedankenspiel. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, okay, jetzt rufe ich, was wäre jetzt, wenn ich da anrufe und sage, komm, ich kaufe den Puff. Und dann habe ich mir so gedacht, und das ist ganz interessant, weil da habe ich jetzt das Glück, durch diese Coaching-Dinge, die ich mache, darf ich ja ganz oft in Agenturen reinschauen. Mhm. Und ich sag dir eins, Patrick, ich könnte vielleicht ist das auch eine Gabe von mir, aber ich gehe in den Laden rein und nach einer Stunde kann ich dir genau sagen, die fünf raus, die fünf machen das, die fünf machen das, daher erledigt. Ja. Also das könnte ich so gut teilweise. Ne? Mhm. Und was aber ich jetzt zum Beispiel sehe, also in der klassischen, ich würde jetzt sagen, wir sind ganz klassische Kreativ- und Lead-Agentur, so definieren wir uns. Der richtig große Wert bei uns ist der, dass die Leute so lange da sind. Ja. Und schau mal, wir haben jetzt zwei Entwickler hier sitzen noch in Augsburg und die sind beide schon so lange da. Ja. Und jetzt musst du aber ganz offene Kultur spielen, dass KI ein Thema ist. Das mussten wir auch erst machen. Und jetzt, die Leute sind so ein bisschen in Agenturen, die verstecken sich wie so. Also jeder arbeitet ein bisschen mit KI, aber keiner traut sich sagen. Ja. Und sobald du eine Kultur schaffst, die das ermöglicht zu sagen, wir arbeiten alle mit KI, wir haben das jetzt auch ganz groß bei uns auf der Webseite stehen. Ne? Und du lieferst aber trotzdem außerordentliche Ergebnisse, weil das ist ja auch nochmal wichtig. Also ganz viele, ich sage auch immer, die schlechten Agenturen werden unglaublich viel schlechter durch die KI. Ja. Und die richtig guten Agenturen, die werden exzellent.
Ja. Und das ist, also in meinen Augen findet gerade eine Orientierung statt. Mhm. Ich kann jetzt nur mal aus dem M&A-Markt sprechen. Mhm. Dieses ganze Thema KI hat eine riesen Schockwelle ausgesendet, was sowohl Agenturen als auch Software angeht. Mhm. Ja, weil es dann, ja, wofür brauchen wir denn jetzt Software, wofür brauchen wir noch Agenturen? Das macht ja alles die KI, da brauchen noch zwei Leute und ich stelle mir einen ein, der macht dann alles mit KI bei uns intern. Wofür brauche ich denn noch eine externe Software, wofür brauche ich noch eine externe Agentur? Hat damit im Endeffekt zu so einem kleinen Crash geführt von diesem ganzen Markt. Also, aber, und jetzt kommt mein großes Aber, ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, in den nächsten 12 Monaten wird sich das wieder komplett umkehren, weil eben auch festgestellt wird, so langsam, KI ist gut, aber du brauchst Leute, die sie bedienen können. 100%. KI hat seine Grenzen. Also wenn ich mir die ganzen Werbespots anschaue, die da so unterwegs sind, die ja jetzt auch schon viel mit KI produziert werden, die schauen ja grässlich aus.
Also, weißt du, was ich abgefahren finde? Also da geht es ja auch LinkedIn voll ab mit diesen KI-generierten Plakaten auch und so. Aber das ist für mich einzigartig. Jetzt bin ich schon 25 Jahre in der Werbung. Noch nie hat der Otto-Normalverbraucher so schnell so eine Abnutzung gehabt. Das verwundert mich auch. Ja. Weil normalerweise so, als Canva kam und so, da hast du auch relativ, als Profi relativ schnell erkannt, das ist die Vorlage. Ja. Aber das ging schnell.
Ja. Weil die Hürde ist kleiner. Also jeder kann jetzt quasi, weil ich muss ja keine Striche mehr selber machen. Ich muss mir im Zweifel nicht mal mehr überlegen, was ich da drauf haben will, sondern ich sage einfach nur, erstell mir eine Grafik zu dem Thema und dann habe ich das, ob das dann gut ist, sei mal dahingestellt. Und das, und diese Denkweise, so diese Disruption, die da gerade stattfindet, die finden Investoren und Käufer meistens nicht gut.
Mhm. Das ist eine Gefahr.
Genau, weil es eine Gefahr ist für das Grundgeschäftsmodell Agentur, für das Grundgeschäftsmodell Software. Mhm. Und deswegen haben die sich alle, gerade bei kleineren Unternehmen und so weiter, sehr zurückgezogen, weil die sagen, naja, die braucht man die noch überhaupt in den nächsten Jahren? So langsam stellen die aber auch fest, naja, also ganz so das Allheilmittel und obsolet wird Agentur- und Softwaregeschäft natürlich, weil ich brauche ja trotzdem Leute, die A, Qualität überprüfen. Ich kann nicht einfach ungefiltert KI-Produkte raussenden. Ich kann nicht irgendwelche KI-generierten Sachen.
Das ist auch ganz interessant, weil also wir merken das hier auch im Team. Wir machen was und da, weißt du, was dann oft gibt? Aber die KI macht ja auch Fehler. Und dann sage ich aber auch ganz oft, ja, aber Leute, also ich meine, der hat uns jetzt 40 Seiten runtergeschrieben. Wie lange werden wir da dran gesessen? Natürlich müssen wir das alles durchlösen. Genau. Natürlich müssen wir unser Hirn einschalten, weil das ist ja jetzt das, was am teuersten ist.
Du hast es ja gerade gesagt, diese Ameisenarbeit, die wird weniger. Mhm. Also ich habe vorhin auch einen Podcast gehört, also gerade in servicenahen Themen. Mhm. Wird die Hierarchiepyramide, die wird verschlankt, weil ich brauche unten nicht mehr so viele, die quasi die Kleinarbeit leisten und irgendwelche
Kundensupport. Also wenn ich meine iOS-Apps anschaue, da kommen jeden Tag die gleichen Fragen. Da läuft ein Agent. Warum, ja. Also
genau.
Die Frage trifft mich nur, wenn ich sie noch nicht beantwortet habe. Warum sollte ich die gleiche Frage? Also aber das ist so der Gag, weil die Leute haben dann immer Angst, dass das Menschen arbeitslos macht. Nein, das macht uns effizienter als Gesellschaft.
Genau.
Das macht uns effizienter.
Weil was wir unabhängig von KI und so weiter, was wir immer noch haben und was wir weiterhin haben werden, ist das ganze Thema Fachkräftemangel, Demografie und so weiter.
Heißt, und Patrick, weißt du, was ich da nicht verstehe an dieser Stelle? Weil das ist genau der Punkt. Schau mal, ich überlege mir die ganze Zeit in meinem Leben, was kann jemand anderer zu einem günstigeren Stundensatz machen wie ich? So funktioniert mein Tag. Ich weiß, dass ich 130% gebucht bin, also überlege ich mir, und jetzt ist ein ganz klassisches Beispiel, wenn du im Job voll eingebunden bist und keine Freizeit hast, dann solltest du dir überlegen, dass deine Wohnung jemand anderer putzt. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Genau. Und das ist aber das, was die Leute nicht verstehen in diesem KI-Zusammenhang. Die sagen, das killt Jobs und so weiter. Nein, das ist die Angst, Angst darf da nicht siegen, sondern ich muss da überlegen, wo ist denn meine Zeit sinnvoller investiert?
Ja, genau. Also in meinen Augen, ja, es wird den einen oder anderen Job.
Die Jobbezeichnung killt, das killt aber ja keine Existenzen. Darüber, Leute sagen immer, das killt Existenzen. Nein, die Menschen müssen sich halt entwickeln.
Genau, und das ist das. Also wir haben auch im IT-Service-Bereich, gerade dieses Support-Thema. Ja, wir kennen Unternehmen, deren Ziel ist es, den kompletten First-Level-Support über KI abzubilden, eben auf Basis von bereits gelösten alten Tickets und so weiter, wird dann auf Basis der KI gesagt, okay, hier, wir hatten schon 200 Mal den Fall, da brauche ich
das nicht. Das muss die Lösung sein.
Genau, das muss die Lösung sein. Und wenn das nicht die Lösung ist, dann habe ich hier noch B und C. Und wenn das nicht hilft, dann kommt erst überhaupt ein Mensch ins Spiel. Mhm. Aber eben dieses ganze Thema, weil davor musste sich ja immer jemand 5 Minuten da dran setzen. Da kommt ein Ticket rein. Ich muss, auch wenn die Lösung ist, schalt's aus und wieder ein.
Musste jemand.
Initialaufwand ist immer 5 Minuten.
Das ist genau, auch was Agenturkunden unglaublich ungern hören. Ich habe doch nur eine E-Mail geschrieben und eine Frage.
Ich muss sie trotzdem lesen, anschauen.
Ja,
genau, lesen und beantworten. Und diese relativ stumpfe Arbeit und diese wiederkehrenden Patterns, die da ja unterwegs sind, das kann KI natürlich dann relativ gut und wahrscheinlich auch zeitnah lösen, sodass sich eben ein Support-Desk, ein Help-Desk, wie auch immer, sich auf wirkliche Probleme fokussieren kann. Also wirklich Probleme, an denen auch eine KI scheitert. Weil sie es noch nicht gesehen hat, weil
es komplexer ist. Was ich ganz interessant finde, weil man sagt ja ganz oft jetzt auch, Wissen ist nichts mehr wert mit KI. Und da bin ich auch der Meinung. Ich habe es nicht ganz 100% durchgedacht, aber ich glaube auch, dass kommt in deiner Ausführung. Ich glaube, man kann mal in den Raum stellen, Wissen ist nicht mehr wert, sondern Erfahrung ist jetzt der Wert.
Genau, also Erfahrung. Weil also
mit Wissen kann ich ja einen Fehler, den es noch nie gab, nicht lösen, sondern nur mit der Erfahrung kann ich neues Wissen schaffen.
Genau.
Und jetzt stellt sich aber natürlich die spannende Frage, wo kommt denn die Erfahrung in 30 Jahren her?
Das ist ein bisschen ein Problem. Und das wird ganz spannend, weil im Endeffekt, also wir haben ja bei uns auch Analysten und so weiter sitzen, wir arbeiten auch
KI. Einmal reinschieben, let's go, ey, das ist abartig.
Ja, also im Endeffekt, als ich angefangen habe, wir haben uns die Jahresabschlüsse wirklich noch durchgelesen, rausgeschrieben und so weiter. Mittlerweile geben wir die Jahresabschlüsse in unsere KI und die geben uns, man muss es überprüfen, aber die geben uns schon mal wirklich eine gute Übersicht, wie ist das Unternehmen aufgestellt, was sind da vielleicht auch an. Also er macht auch direkt eine Threat-Analyse. Also er schaut natürlich auch, wo sind da denn potenzielle Risiken? Habe ich einen zu hohen Verbindlichkeitenbestand? Ist der Kassenbestand zu niedrig?
Natürlich, ich habe jetzt das auch mal ausprobiert. Ich habe jetzt auch mal einen Datev-Vollexport mal genommen. Habe zu meiner Buchhalterin gesagt, gib mir mal einen Vollexport und dann schiebe ich das da mal rein.
Ja.
Sofort, also super geile Empfehlungen auch so. Dann habe denen auch so einen Prompt gegeben, sage ich, ey, ich bin Geschäftsführer, habe gar nichts mit Zahlen zu tun, du musst alles für mich übernehmen. Ja. Und dann hat er sofort gesagt, sieht alles gut aus, aber bei dem und dem Kunden musst du schauen, dass er nicht noch größer wird, weil der hat einen zu großen Kuchen von deinem Gesamtumsatz. Auch interessant.
Ja, genau. Und das sind eben auch die Analysen, die wir dann hernehmen, weil wir sind ja nicht nur, also man geht immer davon aus, ein M&A-Berater ist eigentlich nur ein Makler. Mhm. Aber ja, gibt es bestimmt den einen oder anderen, der quasi einfach nur vermittelt und das war's. Aber wir gehen ja tiefer. Also wir sind ja nicht einfach nur Vermittler, sondern wir sind wirklich Berater. Also wir begleiten unsere Mandanten über teilweise über Jahre hinweg. Und wie du mit Agenturen Coaching machst, machen wir auch mit unseren Mandanten gegebenenfalls ein Coaching. Weisen die auf mögliche Schwachstellen hin, weisen die aber auch auf Stärken hin, die sie vielleicht selber gar nicht wahrnehmen. Mhm. Weil wir natürlich auch diesen Marktblick von außen haben. Wir sehen ja jeden Tag unterschiedlichste Unternehmen. Wir sprechen jeden Tag mit potenziellen Investoren und Käufern, worauf die so achten, was die so sehen. Mhm. Und können dieses Wissen, das man ja als Inhaber so gar nicht generiert,
mitbringen, ja.
Bringen wir ja dann wieder mit in den Prozess ein und können dann eben auch auf Basis, ne, da sind wir wieder beim Thema Wissen versus Erfahrung, auf Basis unserer Erfahrung auch wiederum sagen, hier schau mal, in dem Bereich seid ihr stark unterwegs, aber achte mal drauf, ne, wie hier dieses Kundenklumpenrisiko, da musst du mal drauf schauen, vielleicht gehst du mal
gefährlich. Bei uns gibt es die Regel, kein Kunde darf mehr als 25% vom Umsatz, vom Jahresumsatz machen. Weil wir hatten den Fall mal, dass wir einen Kunden hatten, der war weit über 50%. Jetzt haben wir einen ganz großen Vorteil. Da war ich schon in der Situation, dass ich auf Flughöhe war. Also, dass ich bin immer 6 bis 12 Monate im Voraus mit meinem Blick. Wenn ich das nicht gewesen wäre, hätte uns der Kopf und Kragen gekostet. Ja. Ich habe dann auch gesagt, Leute, wenn der nicht verlängert, haben wir ein Problem. Und dann bin ich, schau mal, da geht's schon los. Das haben wir schon lange noch mal gehabt.
Aber ich habe mal, da gibt es eine spannende Geschichte übrigens. Das war noch im alten Büro, da habe ich mal einen neuen Laptop, das ist übrigens der Laptop hier, gehabt. Und dann sind wir rein in den Podcast und das war noch ein live gestreamter Podcast. Habe dann tatsächlich so ein großes Glas Wasser in die Tastatur hier reingeschaltet.
Oh ja.
Und dann haben wir den Laptop so quergestellt und haben es durchgezogen. Und siehe da, der gute, weil das ein Apple MacBook ist, weil das eine Maschine ist, das MacBook lebt heute noch und nimmt heute noch wunderschönen Ding auf.
So, kurze Erfrischungspause. Wo waren wir stehen geblieben?
Ja, genau.
Ist ja auch egal. Ja.
Lass uns mal nochmal eins zurückhaken. Klumpenrisiko, genau, Klumpenrisiko, das war das Ding. Ja. Und hab dann aber früh erkannt, den müssen wir ersetzen, den Kunden. Da müssen wir vorsichtig sein. Ne?
Und das ist aber auch so eine Luxussituation, ne? Wenn du so einen Kunden, der Kunde macht zu viel Umsatz, würde jeder sagen, der noch nicht an der Stelle war, wo es gefährlich wird. Ja. Was ist das für ein Quatsch? Jeder Umsatz, guter Umsatz.
Wir hatten Anfang des Jahres auch einen Fall. Waren Beratungsunternehmen, IT-Beratung, Projektmanagement, die hatten 80% ihres Umsatzes hing an einem Kunden. Und das lief hervorragend. Ne? Die waren erst ein paar Jahre alt. Und die haben im letzten Jahr richtig guten Gewinn gemacht. Mhm. Und im Endeffekt am dritten Arbeitstag im Jahr sagt der Kunde, also ab heute machen wir nicht mehr mit euch, wir stellen das komplett ein. Von heute, die haben keinen Vertrieb gehabt, keinen Vertrieb gemacht, weil die waren ausgelastet.
Das ist bitter für das Unternehmen, und aber natürlich schauen da Käufer drauf, weil sowas willst du einfach nicht kaufen, kaufst ja kein Risiko.
Genau, und das ist das. Ne? Also wenn ich so ein Risiko habe, es kann ja auch manchmal ganz gut sein oder auch historisch bedingt, dann muss dieses Risiko aber bezifferbar sein, beziehungsweise ich brauche halt dann darf das nicht ein, der kommt in den letzten 10 Jahren, kam der jedes Jahr wieder, da brauchen wir keinen Vertrag, der hat jedes Jahr. So, ne?
Ja, ja, und da brauchst du einen Vertrag.
Genau, da brauchst du einen Vertrag, da brauchst du einen langlaufenden Vertrag und du musst auch glaubwürdig rüberbringen, dass der Kunde nicht ohne dich kann. Mhm. Das ist nämlich das Nächste, weil Abhängigkeit geht ja häufig nicht nur in eine Richtung. Mhm. Ja, wenn ich für meinen größten Kunden zu 100% für dessen IT und Systeme und im Zweifel auch noch irgendwie für die ERP-Software oder sonst was, wenn der gar nicht ohne mich kann, dann ist das Risiko zwar auf dem Papier da, aber in der Realität ist es natürlich nicht da, weil der Kunde kann ja gar nicht ohne dich. Aber es wird natürlich erstmal.
Also ja.
Und das ist eben dann auch wiederum die Kunst, von uns als M&A-Berater das dann auch so darzustellen, dass man man sieht rein zahlenmäßig, keine Ahnung, 80% Umsatz durch Kunde 1. das dann aber auch so darzustellen, dass eben sichtbar wird, ja.
Aber das Risiko ist gering.
Das Risiko ist gering.
Geringer als 80%.
Genau, genau. Also genau, deutlich geringer als 80%. Weil da ist ein Vertrag, der läuft noch 3 Jahre. Heißt, ich habe über 3 Jahre diesen Jahresumsatz gesichert zum Beispiel.
Aber Patrick, was ist mit so einem Corona-Fall? Weil ich meine, du kannst ja, wenn sowas richtig Wildes kommt, und wir sind mal alle gut rausgekommen aus der Kiste, ja. Aber was ist denn, wenn irgendwas um die Ecke kommt, weil wir hatten schon auch Kunden, wo wir bestehende Verträge hatten, die aber trotzdem dann gesagt haben, wir sind ganz fair zu euch, wir sagen es euch, da wird keine Rechnung mehr bezahlt, bei uns ist alles eingefroren jetzt erstmal. Aber dann ist ja eh alles eingefahren,
dann, quasi. Dann
ist eh alles wurscht.
Dann ist, das hast immer, du die Frage eigentlich selber beantwortet.
Ja. Ich finde das immer so interessant, weißt du, weil also in der Finanzwelt, das finde halt ich so interessant, weil in der Finanzwelt ist schon auch viel, da wird schon auch viel gelabert irgendwie. Und es geht natürlich auch um so Dealmaker, wie wird der Deal gemacht? Weil am Ende des Tages kann ja immer alles passieren. Lass uns vielleicht mal nochmal zu diesem Multiple kommen. Jetzt kauft es einer mit meinem Laden mit Multiple von 5. Das heißt ja aber logischerweise mit Multiple von 5, dass mindestens 5 Jahre es dauert, bis er die Startinvestition herin hat, außer er hebelt jetzt irgendwas ganz brutal, was in der Agenturbranche gar nicht so einfach ist.
Ja. Also im Endeffekt ist das die vereinfachte Rechnung. Wenn ich jetzt nichts weiter mache und das Unternehmen genauso läuft, wie es heute läuft, dann habe ich meinen Invest innerhalb von 5 Jahren quasi wieder zurückgespielt. Mhm. Wir lassen jetzt mal Fremdkapitalhebel und so weiter, lassen jetzt einfach mal außen vor. Aber das ist ja, manchmal ist es das Ziel. Also da kommt es halt eben dann ganz stark auf den Käufer an. Ist es eine andere Agentur, die sagt, hey, wir wollen das über die nächsten 20 Jahre weiterführen und uns geht es darum, dass wir eben Zugang zu den Kunden, Zugang zu den Mitarbeitern und so weiter. Dann betrachten die das nicht auf dieser Ebene, sondern sagen, okay, wir haben zwar für den Wert eingekauft, aber ob das jetzt in den nächsten 5 Jahren oder in den nächsten 10 Jahren zurückgespielt wird, ist jetzt eher zweitrangig. Wichtig ist, dass es zu uns inhaltlich, strategisch, kulturell passt und dass wir damit das Gesamtunternehmen weiterentwickeln. Ein Finanzinvestor schaut das natürlich anders an. Ne? Also man muss immer ein bisschen, nur weil eine Agentur dich anspricht und kaufen will, heißt es nicht automatisch, das ist ein Stratege und die haben einen Investhorizont von unendlich vielen Jahren.
Naja,
sondern da steht natürlich auch häufig, hinter großen Agenturgruppen steckt natürlich auch häufig mittlerweile Finanzinvestoren.
Da geht es um reine Kohle, ne? So. Dann gibt es aber schon auch, das habe ich auch schon oft in der Agenturbranche gesehen, wenn Agenturen in einem gewissen Bereich die Key-Kunden haben und du möchtest die unbedingt, das gibt es auch, das ist Kauf aus Eitelkeit. Also du willst unbedingt, dass die vom Markt kommen, weil die deine ganzen Kunden im Portfolio haben. Das ist natürlich dumm, also das ist einfach nur
zu viel. Das ist halt im Endeffekt, ich sichere mir nochmal einen zweiten Zugang zu den Kunden.
Ja, und dann gibt es Nummer 3 und das ist immer was ich wenig verstehe und ich glaube, da haben die oft auch einfach selber ihre Employer Branding Arbeit verdattelt, Personal kaufen. Also die haben jetzt einfach interessantes Personal. Ich habe jetzt zum Beispiel keinen Paid Ads Bereich bei mir in der Agentur, jetzt kaufe ich eine Agentur, die viele Paid Ads Consultants hat. Da könnten sie das Geld wahrscheinlich auch nehmen und sich eine gute Abteilung aufbauen.
Ja und nein. Also, weil einerseits hast du ja, also ja, es ist wahrscheinlich günstiger, das selber aufzubauen. Mhm. Aber du sagst es ganz richtig, es ist Aufbauen. Mhm. Das dauert.
Das funktioniert nicht
von heute auf morgen. Heißt, ich muss ja wirklich über Jahre dieses Team aufbauen, die passenden Kunden dazu gegebenenfalls akquirieren und so weiter. Heißt, ich tue mir natürlich extrem schwer. Und dann ist es quasi, es gibt den schönen Begriff Make-or-Buy-Entscheidung. Ja? Entweder mache ich es selber oder ich kaufe es. Mhm. Und wenn ich die Möglichkeit habe, das, was ich suche, fertig auf der Straße stehend zu kaufen. Und das läuft von alleine. Ich habe ein funktionierendes Geschäft. Das mir sofort, weil wenn ich mir heute einen entsprechenden Mitarbeiter einstelle, der macht ja nicht ab Tag 1 Umsatz. Mm-mm. Heißt, der verursacht ja wirklich erstmal Kosten. Auf der anderen Seite habe ich ein Team, das jahrelang zusammenarbeitet, es funktioniert. Die Kunden kennen dieses Team, die arbeiten gerne mit denen zusammen. Ich habe einen Vertrauensvorschuss bei den Kunden und so weiter. Ich habe ein funktionierendes Geschäft. Dann tue ich mir natürlich, wenn ich das Eigenkapital und die Finanzierungsmöglichkeiten habe, das ist ja auch immer Voraussetzung, tue ich mir natürlich leichter zu sagen, okay, dann nehme ich lieber das fertige Team und arbeite mit denen zusammen, als dass ich das jetzt selber mühsam aufbaue, wo mir auch keiner garantiert, dass ich in 10 Jahren, keine Ahnung, 100 Mitarbeiter in dem Bereich habe und die den und den Umsatz haben. Da habe ich zumindest wirklich, weil ich fange ja wirklich auf der grünen Wiese an, da habe ich schon zumindest die kleine Blockhütte und kann anfangen, vielleicht einen Zaun drumherum noch zu bauen und das dann eben weiter aufzubauen. Deswegen, das ist schon auch auf Käuferseite immer so, gerade bei eben Strategen, bei bei Industrieunternehmen, ne? Du hast es vorhin auch schon angesprochen, ne? Wenn da kommt dann halt jemand branchenfremdes, keine Ahnung, Metallbauunternehmen, Softwareunternehmen, die sagen, ja, bevor wir jetzt selber eine Marketingabteilung aufbauen, rechnen wir es doch mal durch. Was würde uns diese Marketingabteilung im Aufbau kosten? Wie lange dauert das, bis sie wirklich einen messbaren Return bringen?
Crazy.
Oder nehme ich dann doch lieber die, die A, wissen, wie es geht, die haben eine bestehende Struktur, eine Hierarchie, die haben die Erfahrung, die wissen, wie es geht. Die bringen unabhängig von mir, bringen die auch nochmal 10 andere Kunden mit, die ja, heißt, ich muss denen gar keine Arbeit beschaffen, sondern die sind ja schon ausgelastet.
Das war witzigerweise bei dem einen Angebot, das ich gekriegt habe, da war die Idee, 60-80% auf dem Kunden zu arbeiten und trotzdem 20-40% noch im Business zu bleiben. Ja. Sogar in der gleichen Branche war die Idee, dass man quasi also am Ball bleibt.
Genau, also dass man, weil das ist auch das, was viele, wenn sie dann so ein Unternehmen schlucken als branchenfremd und die dann nur noch für intern arbeiten, dann
Betriebsblindheit 10.000.
Genau, dann entsteht früher oder später eine Betriebsblindheit und dann hat sich das auch häufig nicht gelohnt. Und die optimale Voraussetzung zu sagen, okay, ich habe hier jemanden, die machen das für uns intern und die bringen sogar noch einen externen Umsatz mit, lohnt sich für mich ja gleich doppelt. Und das sind natürlich dann die Sachen, wo macht es dann Sinn, sich zu überlegen, kaufe ich nicht doch mir die Kreativleistung ein, vor allem wenn ich weiß, dass ich sie dauerhaft brauche. Wenn ich sage, ich brauche es jetzt 2 Jahre, dann sage ich, komm, such dir eine Agentur, engagier die, das ist günstiger als gleich eine Agentur zu kaufen, wobei ich auch schon Käufer erlebt habe, die eben genau das gemacht haben und dann nach 2 Jahren quasi die Marketingabteilung haben links liegen lassen. Und das ist dann der Punkt, wo dann auch ein Inhaber sagt, ja, jetzt habe ich zwar hier den goldenen Handschlag bekommen, aber die Lebensqualität und die Arbeitsqualität ist jetzt nicht besser geworden. Da verstehe ich es dann, wenn die Zufriedenheit nach dem Verkauf nicht unbedingt da ist. Und das ist eben auch das, weswegen man in meinen Augen auch einen Verkauf am besten mit, das ist zwar ein bisschen Eigenwerbung jetzt, aber mit einem M&A-Berater machen sollte. Weil was bringt ein M&A-Berater mit? Der bringt die Kontakte mit, aber eben auch die Erfahrung aus vorangegangenen Deals. Der weiß möglicherweise auch sehr genau, wie arbeitet so ein Käufer nach dem Kauf, weil er dort schon mal ein Unternehmen hinverkauft hat. Weil er eben sagen kann, okay, ich habe hier meinen Mandanten vor 3 Jahren dahin verkauft, der ist total unzufrieden, weil die haben A gesagt, B gemacht und
Finger weg quasi.
Finger weg, die nehmen wir gar nicht mit rein, außer dir ist es wirklich vollkommen egal, die zahlen einen guten Preis, du willst danach raus und dir ist es scheißegal, was danach mit deinen Leuten passiert, dann ist es ein potenzieller Kandidat. Wenn du das anders siehst, dann sollten wir die Finger von dem lassen. Und du kriegst eben zusätzlich zu deiner eigenen Perspektive innerhalb des Prozesses auch nochmal eine gespiegelte Perspektive von deinem Berater, der dir eben sagt, okay, da habe ich jetzt den Eindruck, die passen nicht wirklich zu dir. Wo du vielleicht auch so ein bisschen schockverliebt bist, weil der hat dir im ersten Gespräch, winkt er mit den Geldscheinen und erzählt dir das Tollste und dann hörst du die ganzen Warnsignale gar nicht mehr. Was natürlich ein Berater, der viele Prozesse begleitet hat, kann natürlich auch zwischen den Zeilen lesen. Ich weiß auch
gar nicht, ob man das überhaupt hinkriegt allein. Also wenn es da sind, die vielleicht da nochmal, gehen wir nochmal in den Prozess rein. Also jetzt gehe ich zu euch und dann sage ich, ich will verkaufen. So, und jetzt geht's ja los, ne? Also da kommt dann dieses große Wort Due Diligence. Was macht man da alles?
Ja. Also im Endeffekt bei der Due Diligence machst du dich nackig. Da machst du dich wirklich nackig. Da Weil da schaut der Käufer dann genau hin und schaut sich immer an, was kauft er da genau. Davor kriegt er halt Informationen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich, um eben den Aufwand auch bis zu dem Zeitpunkt gering zu halten. Mhm. Und wenn man sich dann mal einig ist, also dann, na, man ist sich betriebswirtschaftlich einig, man hat einen Kaufpreis verhandelt, man hat.
Ah, das passiert schon alles im Voraus.
Also in unserem Fall, wie wir arbeiten, wir machen das alles vorher. Mhm. Weil eine Due Diligence ist extrem aufwendig. Mhm. Und wenn ich mal in so eine Due Diligence gehe, steht davor immer der schöne.
Also eine Verkaufsabsicht
quasi. Genau, eine Verkaufsabsicht, ein Letter of Intent, LOI, mhm. In dem quasi drinsteht, also wir sind uns einig, wir kaufen oder Käufer kauft das Unternehmen zum Kaufpreis von und da ist auch immer oder in den meisten Fällen eine Exklusivität drin. Heißt, an dem Punkt darfst du nicht mehr mit jemand anderem sprechen. Mhm. Und ist auch gut so, weil in der Größenordnung, wo wir unterwegs sind, ist eine Due Diligence extrem aufwendig, hängt meistens sehr stark auch am Inhaber, weil eben du hast kein internes M&A-Team, die dir die Unterlagen aus deinen Systemen rausziehen. Mhm. Du hast keinen M&A-Manager. Du hast deinen Berater, der dich unterstützt, die Unterlagen zusammenzusuchen. Also wirklich von der Gründungsurkunde bis hin zu Kohortenanalysen und so weiter, Finanzdaten, Arbeitsverträge, Kundenverträge. Wird wirklich alles, was irgendwo relevant ist, wird da angeschaut. Und das kann halt, der Berater kann dir das zu einem gewissen Teil abnehmen, der kann die Kommunikation übernehmen, aber was wir halt nicht können, wir sitzen nicht auf deinem System, wir sitzen nicht in deinem Keller und können den Aktenschrank aufmachen. Heißt, da muss man schon relativ viel Zeit für hernehmen und das ist auch das, was Verkäufer am meisten schlaucht. Mhm. Weil es einfach, es ist ein, also du gehst irgendwann auf ein Zahnfleisch, weil das sind dann meistens.
Es ist halt auch so lang, also es ist nervig oder
zäh. Genau, es ist sehr zäh, weil du musst natürlich alles offenlegen, und dann legst du es meistens nicht nur dem Käufer offen, sondern der hat dann wieder Berater. Die waren natürlich davor aber nicht natürlich nicht mehr drin.
Heißt,
du erzählst es nochmal, die haben aber wieder eine andere Sicht, die schauen natürlich nochmal anders drauf. Und das wird dann anstrengend. Da sind dann wir als Berater natürlich immer mit dabei und schauen, dass wir im Zweifel auch eingreifen und wirklich sagen, hey, an der Stelle, jetzt ist mal gut. Mhm. Wir haben euch.
Weil jeder versucht auch das Maximum irgendwie.
Genau, also natürlich, jeder, der Käufer möchte maximale Sicherheit haben. Deswegen will er ja so viele Informationen wie möglich bekommen, damit eben das Risiko für ihn nach dem Kauf möglichst gering ist. Weil wenn er alles gesehen hat.
Ja, ja.
Dann hat er.
Wie lange reden wir da bei sowas?
Also die schnellsten Due Diligences, die wir erlebt haben, sind 4 Wochen.
Ach so, okay.
Die längsten 6 Monate. Mhm. Es hängt auch immer davon ab, wie gut ist ein Verkäufer vorbereitet.
Witzig, ich habe jetzt gerade überlegt, also es ist genau eine geteilte Ablage bei mir. Da würde ich auf den rechten Knopf drücken und sagen freigeben und dann müsstest du keine einzige Frage mehr stellen. Alles auch sortiert.
Dann wärst du der Kandidat für 4 Wochen.
Ja. Da ist alles drin. Ja. Alles.
Ja. Und das ist im Endeffekt, ne, wir haben so ein paar Standardlisten. Ne? Wir haben so Best-of-Listen, die wir mit unseren Mandanten auch teilen, wo wir dann einen Datenraum vorbereiten und auch schon während des Prozesses anfangen, also noch bevor wir uns mit irgendeinem Käufer einig sind, fangen wir schon an, mit unseren Mandanten zusammen eben diese Unterlagen zu erstellen, aufzuarbeiten, abzulegen, damit eben dieser Aufwand dann, wenn es wirklich quasi der Clash entsteht, dass der dann geringer ist. Weil das, was dann am meisten schlaucht, ist, wenn ich mit Unterschrift LOI erst anfange, die Unterlagen zusammenzusuchen. Mhm. Ja, weil dann habe ich diesen Stress, weil der Käufer will ja loslegen, der braucht die Informationen möglichst schnell und so weiter, weil es läuft ja noch eine Exklusivität. Wenn schon 4 Wochen überhaupt damit verbracht werden, die Unterlagen zu suchen, da macht er natürlich Druck und dann wird es anstrengend. Mhm. Deswegen ist es immer sinnvoll, das vorher schon vorzubereiten oder anzufangen vorzubereiten, damit eben, wenn es dann soweit ist, man entweder nur noch aufs Knöpfchen drücken muss oder man halt nur noch schauen muss, okay, was hat der Käufer speziell jetzt für zusätzliche Anforderungen über das hinaus, was ich schon
habe. Dann sammeln wir das noch zusammen.
Genau, und dann werden halt aus einer 100-Punkte-Liste wird dann vielleicht eine 10-Punkte-Liste. Mhm. Und das entspannt natürlich dann auch so eine Due Diligence. Mhm.
Und jetzt ist sie durch und es passt alles. Ja. Es gab keine Überraschungen. Jetzt gibt es nach dem LOI nichts mehr. Jetzt ist ein Notartermin, oder?
Naja, wir haben ja noch keinen Kaufvertrag.
Ah, ja, ja.
Mhm. Genau. Also im Endeffekt auf Basis dieser Due Diligence-Erkenntnisse wird dann ein Kaufvertrag erstellt. Der kommt in 95% der Fälle vom Käufer, weil der, also wenn wir als Verkäuferberater, wir sitzen meist auf der Verkäuferseite, als Verkäuferberater den machen würden, dann würden wir keine Garantien aufnehmen, die ein Verkäufer aussprechen würde, weil wir wollen ja unseren Mandanten nicht schlechter stellen. Würde aber natürlich ein Käufer niemals machen, dass er gar keine Garantien eines Verkäufers da aufnimmt. Heißt, wenn wir den Vertrag machen würden, dann würde der Käufer den hernehmen, zerreißen und selber neu schreiben. Heißt, die Arbeit sparen wir uns und lassen quasi immer den Käufer kommen und sagen, okay, jetzt schick uns mal den Kaufvertrag auf Basis der Erkenntnisse, die du da gewonnen hast. Und dann beim Kaufvertrag wird in der Regel nicht mehr über den Kaufpreis verhandelt. Das haben wir ja vorher gemacht. Ne? Wenn es keine Findings in der Due Diligence gibt, steht ja im LOI drin, wir haben einen Kaufpreis von, der ist so und so strukturiert, hat die und die Bedingungen. Das wird genauso in den Kaufvertrag genommen. Worum es dann eben geht, sind Garantien und Freistellungen. Also was kann ich als Verkäufer garantieren, dass alle Angaben wahrheitsgemäß sind, dass im Endeffekt, das ist dann komplett individuell, dass Kundenverträge wirksam sind, dass mir nicht bekannt ist, dass irgendein Kunde gekündigt hat, ein relevanter, dass kein Mitarbeiter gekündigt hat. Auf der anderen Seite muss ich den Käufer wiederum von Verpflichtungen, die vor dem Vertragsdatum sind, freistellen, weil das ja nicht in seiner Verantwortung ist, in seinem Handlungsspielraum liegt. Und darüber wird dann verhandelt, wie viel kann man da gehen, was sind dann auch die möglichen Strafzahlungen, was wird dann möglicherweise einbehalten und so weiter. Also da geht es dann wirklich primär um juristische Themen, wirklich.
Wie oft ist es, dass dann Verkäufer an der Hand genommen werden muss und betreut werden muss, weil er sagt, jetzt habe ich langsam keinen Bock mehr auf die Scheiße?
8 von 10 Fällen. Weil es einfach, also es ist was, das hat man nicht jeden Tag. Es ist ja
hochemotional, seinen Laden zu verkaufen und dann ist nur nervig auch.
Genau, es ist extrem nervig, weil da geht es nicht mehr um Emotionen. Wenn es um Kaufvertrag geht, geht es nicht mehr um Emotionen. Die wurden vorher geklärt. Da ist auch meistens der Käufer direkt gar nicht mit involviert, sondern da reden dann die Anwälte. Da geht es dann nur noch juristisch hin und her, bis man eben eine Position gefunden hat, die für beide Seiten annehmbar ist. Und da ist dann schon bei den meisten irgendwann der Punkt erreicht, wo die sagen, boah, können wir jetzt dann endlich mal zum Ende kommen? Aber auf beiden Seiten. Also auch auch für den Käufer ist das extrem nervig, weil der möchte ja auch schnell möglichst zum Abschluss kommen. Und da gehen schon viele dann auf den Zahnfleisch, vor allem, weil vorher noch die anstrengende Diligence war, dann die Kaufvertragsverhandlung. Also wir haben auch einige Käufer schon gehabt, da war das mit dem Kaufvertrag ganz entspannt und lief ohne Probleme durch. Aber es gibt eben auch Fälle, da behagst du dich wirklich 2-3 Wochen, bis du mal einen gemeinsamen Standpunkt gefunden hast. Und da wird es dann natürlich schon anstrengend, weil es halt für die eine Seite, für den Verkäufer, ist halt ein hochemotionales Thema. Er verkauft da sein Lebenswerk in der Regel. Du machst es einmal in deinem Leben. Auf der anderen Seite sitzt meistens ein professioneller Käufer, der, wenn er deine Transaktion abgeschlossen hat, der hat davor vielleicht schon 10 gemacht, macht auf danach auch wieder 10.
Ja, das ist ein Geschäft.
Genau, für den ist es das Daily Business. Der macht den ganzen Tag nichts anderes. Vor allem, wenn man eben mit professionellen Käufern zu tun hat. Und das ist natürlich dann so ein bisschen, da muss man die Leute schon an die Hand nehmen und dann auch beruhigen und auch aus unserer Erfahrung heraus, weil das ist das, worauf dann unsere Mandanten letztlich auch bauen, dass wir eben A, diesen Stress auch so ein bisschen von ihnen wegschieben. Ne? Wir kümmern uns um den Vertrag, wir kümmern uns um die Verhandlung. Du musst da jetzt nicht selber in den Ring steigen und deine Garantien ausfechten. Das übernehmen wir. Mhm. Dafür gibt's uns als Berater, als Anwälte und so weiter. Und auf der anderen Seite muss man natürlich ihn dann wieder mental so abholen, dass eben nicht jede Anmerkung zum Kaufvertrag von Seiten des Käufers bei ihm ein
persönlich zu nehmen ist.
Genau, ein persönliches
Angriff ist.
Ein persönlicher Angriff ist. Und das macht es natürlich dann schon immer auch für uns. Für uns ist das auch die anstrengendste Phase im Prozess. Also die zwei Wochen vorm Notartermin sind immer die stressigsten. Weil den extremsten Fall, den ich mal hatte, war wirklich, wir haben bis nachts um zwei vor dem Notarvertrag noch verhandelt. Also es ging nicht mal um redaktionelle Anpassungen oder Wording, sondern es war wirklich noch knallharte Verhandlung um einzelne Garantien. Und um neun war der Notarvertrag am nächsten Morgen. Und selbst da wurden dann noch zwei Anpassungen gemacht. Also das ist dann schon sehr anstrengend und deswegen sind auch viele dann froh. Also fällt auch eine Riesenlast von den Schultern, wenn es dann vorbei ist, wenn dann das Geld auf dem Konto ist, dann weiß okay, jetzt habe ich es geschafft, jetzt ist die Transaktion durch und jetzt kann ich mich auch wieder auf andere Themen konzentrieren, weil das ist ja auch so ein Thema, so ein Prozess. Ja, du hast einen Berater, der nimmt dir 90% der Arbeit ab. Aber einen Teil kann er dir einfach nicht abnehmen.
Naja, und dann ist es doch auch so, dass wahrscheinlich große Teile vom Team, wenn nicht sogar das ganze Team, davon nichts weiß, bis der Notarvertrag unterschrieben ist.
Genau.
Ja, also, und jetzt geht es ja erst richtig los. Jetzt musst du mal in den Laden gehen und denen erzählen, dass du den Laden gerade verkauft hast.
Genau, und da unterscheiden sich die Guten von den schlechten Käufern, was diese Kommunikation angeht. Weil am Ende des Tages, es ist, also gerade in unseren Branchen, in denen wir unterwegs sind, ist es halt ein People's Business. Und ich bin auf die Leute angewiesen. Und da eine entsprechende Kommunikationsstrategie zu haben und auch dann individuell, und das ist die große Kunst, eben nicht einfach nur zu sagen, ich habe hier die Blaupause, ich habe hier meinen Standardtext, den lese ich jetzt vor und dann ist die Sache geklärt. Das ist ein schlechter Käufer, der quasi immer die gleiche Bekanntgabe macht. Ein guter Käufer, der setzt sich wirklich mit dir als Verkäufer hin und überlegt sich zusammen, wie können wir jetzt.
Wie machen wir das am besten?
Genau, wie können wir das am besten kommunizieren? Also normalerweise hast du ein paar Leute, hast du schon meistens ins Vertrauen geholt, weil irgendwann geht es ja so irgendwie eine zweite Führungsebene. Oder wenn du aussteigst, deine möglichen Nachfolger als Geschäftsführer hast du natürlich schon, weil ein Käufer will natürlich auch wissen, wer führt den Laden in Zukunft, wenn du aus dieser Position perspektivisch rausgehst. Und dann setzt man sich wirklich zusammen und überlegt, okay, wie können wir jetzt das Team bestmöglich abholen? Was ist die Botschaft, die wir senden wollen? Weil, dass sich Käufer und Verkäufer einig sind und wissen, wo sie hinwollen und so weiter. Das haben wir ja das halbe Jahr vorher schon lang und breit ausdiskutiert und bespielt und so weiter. Aber jetzt müssen wir das Ganze ja noch den Mitarbeitern beibringen und die abholen.
Das ist ja auch eine Riesengefahr, weil das kann dir ja genauso passieren. Das, du kannst ja jetzt auch vertraglich nicht sagen, die Mitarbeiter bleiben, das kannst du ja gar nicht sagen. Rein theoretisch kann er das ganze
Theoretisch Team kannst du das Vertrag, also ein Käufer würde das gerne in den Vertrag reinschreiben.
Ja, aber gut, du kannst ja jetzt nicht die Menschen verkaufen. Ne? Das ist ja ein Menschenhandel.
Nee, also ein Käufer würde gerne eine Garantie in den Vertrag reinschreiben. Doch.
Ja.
Du kannst eine Garantie reinschreiben, dass der Verkäufer garantiert, dass alle Mitarbeiter, die in ungekündigter Position sind, 3 Jahre bleiben. Wenn nicht, ist es ein Vertragsverstoß vom Verkäufer.
Ja.
Aber macht natürlich
wäre Wahnsinn. Also, da kannst du ja nicht über das Leben der anderen entscheiden.
Deswegen, also da kannst du damit rechnen, dass du eine Vertragsstrafe bekommst. Also deswegen, so eine, also theoretisch denkbar wäre es, wäre auch rechtens, also wäre juristisch wäre vielleicht.
Es wäre ethisch, moralisch verwerflich, aber.
Ist jetzt keine Klausel, die nichtig wäre.
Passieren so Dinge, Firma verkauft, es gibt von mir aus gibt es eine Branchenausschlussklausel, aber dann macht jemand anderer, eng verbundener, eine zweite Firma auf mit dem gleichen Ding und ein Großteil des Teams wandert ab dorthin?
Gibt es Klauseln, gibt es Wettbewerbsklauseln. Mhm. Also da darf halt, man muss immer schauen, wie eng die gestrickt sind. Mhm. Aber ja, also ist auch schon ist auch schon vorgekommen. Also ich selber habe es noch nicht erlebt, aber ein Kollege hat mal erzählt, da gab es eben keine Wettbewerbsklausel.
Die ja übrigens auch, was ich gelernt habe, gar nicht ganz einfach ist. Ne? Die Leute denken immer so, jetzt schreibe ich in den Vertrag rein, der Patrick darf danach nicht mehr M&A machen. Jetzt kann der Patrick aber ganz entspannt zu Hause bleiben und sich von seinem Alten, der dir den Vertrag gegeben hat, ein schönes Leben bezahlen lassen, weil, also ganz so einfach ist es nicht.
Genau, man kann
nicht den Leuten einfach sagen, du darfst nicht mehr machen.
Genau, du darfst kein allgemeines Berufsverbot aussprechen, du darfst, musst es wirklich ganz genau eingrenzen. Mhm. Also auf einen bestimmten Tätigkeitsbereich, auf eine bestimmte Region.
Wirklich auf den Mitbewerber halt.
Genau, also dass du halt eben nicht in direkte Mitbewerberschaft gehst. Und wie gesagt, ein Kollege hat es mal vor Jahren erlebt, da gab es keine Wettbewerbsklausel. Mhm. Und dann hat wirklich war Closing, also wurde die Transaktion vollzogen und eine Woche später hat er Verkäufe mit seinen Söhnen zusammen, quasi genau die gleiche Firma auf der anderen Straße, also wirklich auch nicht nur im übertragenen Sinne, wirklich auf der anderen Straßenseite die gleiche Firma nochmal aufgemacht.
Naja, die Kunden hängen eh an keiner Firmierung, weißt du, das ist ja auch immer so interessant. Also, ja, meinst du, dass meinen Kunden nicht wurscht wäre, ob sie jetzt morgen bei der Zwetschge 2 GmbH sind,
ist doch denen wurscht. Genau, damit ist quasi das einmal komplett über alles rübergegangen und der hat dann 5 Jahre später quasi das gleiche Unternehmen nochmal verkauft.
Nice.
Quasi.
Er geht auf jeden Fall in die Hölle, aber Geld hat er genügend.
Genau, aber deswegen sind also so eine Wettbewerbsklausel hast du immer drin, aber sie muss halt sehr genau sein. Mhm. Und ja, vor allem es gibt auch meistens 2 Klauseln. Eine, die ist im Kaufvertrag geregelt, wo da auch eben drin steht, dass du dich nicht an Konkurrenten beteiligst mit mehr als 5% und so weiter. Und dann gibt es auch eine, wenn du einen Anstellungsvertrag hast danach, ne, wenn du als angestellter Geschäftsführer weiterarbeitest und operativ dabei bleibst, dann gibt es eben auch nochmal eine separate Wettbewerbsklausel, die dann unabhängig läuft. Weil im Kaufvertrag ist meistens so, ja, du darfst halt 2 Jahre lang, darfst jetzt keine Firma dann aufmachen, die das Gleiche macht wie das Unternehmen, das du verkauft hast und so weiter. Aber das ist halt ne, nach 2 Jahren gegessen. Und dann gibt es halt eine, die läuft dann länger und die läuft halt dann los, wenn dein Geschäftsführervertrag ausläuft. Mhm. Und da gibt es dann eben den Fall, ne, wenn diese Klausel aktiviert werden sollte, ne, dass du eben nicht zum Konkurrenten gehen darfst danach und so weiter, da müssen dann muss dann eben der Käufer dir eine Entschädigung auch bezahlen, dass du eben da zu Hause hockst und ja.
Patrick, mit Blick auf die Uhr, was ja schon noch interessant ist. Jetzt hast du gesagt, bei deinem ersten Arbeitgeber nach dem Studium, da waren so 30, 35, 40 Verkäufe, die da stattgefunden haben. Jetzt frage ich mich immer, wie verdient man denn da als M&A-Beratung dann auch Geld? Weil also das war auch interessant in unserem Gespräch. Ich hatte ja, in meinem Business wäre das ja ganz klar, die Betreuung schon und so weiter, das muss ja bezahlt sein. Das habt ihr mir aber gesagt, dass es ganz viele Fälle gibt, wo ihr einfach auch 2, 3, 4 Jahre dabei seid, da wird gar keine Rechnung gestellt, weil es geht eigentlich im hauptsächlichen Fall drum, bei diesem Verkauf dann dabei zu sein. Ist das prozentual vom Deal oder wie kann ich mir das vorstellen?
Genau. Also wir in unserem Fall, wir verlangen in den meisten Fällen, wenn es wirklich ein Verkaufsmandat ist, dann verlangen wir keine Retainer oder Stundenabrechnungen vorneweg, sondern wir leben rein eben von der Provision, die es dann im Erfolgsfall gibt und die hängt eben prozentual am Kaufpreis fürs Unternehmen. In anderen Fällen, wenn es jetzt ein wirkliches Beratungsmandat ist, wo noch kein Verkauf angedacht ist oder wo wir nur einen Teil des Prozesses begleiten, da rechnen wir dann schon mit Stunden oder Retainer. Aber wenn wir unser klassisches Verkaufsmandat hernehmen, dann arbeiten wir auf Erfolgsbasis und setzen uns damit auch wirklich an die Seite unseres Mandanten. Also für uns ist es dann genauso wichtig, dass der Prozess erfolgreich gut und schnell erledigt wird, wie für den Mandanten selber. Mhm. Aber wenn ich einen Retainer verlange, der 12 Monate läuft, dann kann ich mich ein halbes Jahr quasi erstmal auf dem Retainer ausruhen, theoretisch. Macht keiner, also auch unsere Marktbegleiter machen das natürlich nicht. Aber rein theoretisch entsteht halt dieser Gedanke beim beim Mandanten, na, der kriegt ja, egal ob er mich verkauft oder nicht, kriegt er ja eh schon mal 50.000 Euro oder was. Mhm. Und das haben wir eben ganz bewusst anders gemacht, weil wir eben sagen, wir sitzen mit unseren Mandanten im Boot. Hat er Erfolg, haben wir Erfolg.
Mhm. Also, aber schau mal, Patrick, was ich ganz interessant fand, war vorher bei diesem Value-Based und Stunden-Ding ist, schlussendlich ist es doch auch wieder, und das finde ich immer so witzig, weil so viele Value-Based-Dinge, das würde ich immer jetzt sagen Value-Based, weil es ist ja prozentual am Verkauf. Nichtsdestotrotz, wenn zu euch ein Laden kommt, der 100.000 Euro im Jahr Umsatz macht, dann würdet ihr den nicht begleiten, weil wenn ich den 3-4 Jahre lang besäusel und kriege dann irgendwie 5.000 Euro für den Verkauf, also weißt du, das finde ich immer so ein bisschen die Lüge am Value-Based-Pricing. Am Schluss, solange die Menschen auf Stundenbasis arbeiten, wird die Stundenabrechnung kein falsches Modell sein. Also, weil ich, es wird auch im deutschen Arbeitsrecht nie dazu kommen. Ja. Ich werde nicht zu meinen Leuten sagen, ihr müsst 150 Stunden die Woche arbeiten, weil das ist ja Quatsch. Also, die Leute sind immer noch 40 Stunden und wenn sie Teilzeit arbeiten, dann arbeiten sie 2:30 oder wenn sie irgendwie in Elternzeit sind, dann arbeiten sie, weißt du. Ja. Und schlussendlich ist es doch immer ist es ein bisschen verwaschene Geschichte. Am Schluss ist es doch so, lohnt sich's oder lohnt sich's nicht? Und dann hängt halt am Schluss auch immer noch mal die Stunde drunter. Und wenn ich natürlich, und das ist meine Kritik am Value-Based Pricing, weil viele Quatschkanonen verlangen ja unheimlich viel Geld für unheimlich wenig Leistung. Und das macht natürlich die Agenturbranche dann am Ende des Tages schlecht, ne?
Ja, also man muss, ich glaube, man muss es so ein bisschen, also wir machen das ja ganz bewusst. Klar, wir begleiten keine 100.000 Euro Läden. Das macht für uns keinen Sinn. Wie du es vorgerechnet hast, da gehen Aufwand und Ertrag zu weit auseinander.
Ja.
Aber das ist im Endeffekt, ist es bei uns so, wie wenn du eine Agentur hast, die sich halt auf Enterprise-Kunden spezialisiert, die wird die kleine Anwaltskanzlei von nebenan auch nicht betreuen.
Ja.
Und das ist eben bei uns genau das Gleiche. Wir haben eben vor uns gesagt, wir begleiten Unternehmer ab einer gewissen Größe. Ab da macht's Spaß. Mhm. Und das macht dann auch dem Unternehmer wiederum Spaß, weil am Ende des Tages, wenn ich einen 100.000 Euro Laden verkaufen will, dann ist auch jede Stunde, die ich abrechnen,
ein Problem. Du, ich glaube, es hat ja was mit Positionierung zu tun. Also wenn ihr eine Due Diligence macht, dann ist das was anderes, wenn ich einen 100.000 Euro Laden anschaue, der wahrscheinlich Einzelunternehmer ist. Oder ob ich einen, also irgendwann ist es dann wahrscheinlich wurscht, ob ich jetzt Zwetschge mit 2,5 Millionen Euro Umsatz verkaufe oder eine Agentur mit 10 Millionen, da sind die Unterlagen schon gleich, da wird es eine Bilanz geben, da wird es so, der wird Bilanzierer sein und so weiter. Aber und wahrscheinlich ist es auch so, wenn dann irgendwann der Konzern zu euch kommen würde, dann wärt ihr wieder nicht die Richtigen, weil das einfach wieder was ganz was anderes ist, wo dann nur noch Anwälte gegeneinander brüllen. Und das ist ja auch super wichtig. Machen übrigens Agenturen auch viel zu wenig, den Wunschkunden in Umsatz zu sagen. Also zu sagen, ich suche Kunden. Also wir jetzt zum Beispiel, wir haben schon auch ein sehr breites Ding, aber so der Wunschkunde, der macht schon irgendwas zwischen 8 und 30 Millionen Euro Umsatz bei uns. So, das können wir einfach die Schublade aufmachen und Erfolg liefern. So.
Ja, und im Endeffekt ist es bei uns genau das Gleiche. Wir liefern einen Mehrwert für Unternehmen, ich sage mal im Bereich zwischen 2 und 50 Millionen Euro Umsatz.
Ja.
Da liefern wir wirklich einen Mehrwert. Da sind wir in der Lage, wie du sagst, da machen wir die Schublade auf und wissen, was zu tun ist und können eben auch Value-Based Pricing. Wir können eben auch wirklich diesen Mehrwert liefern. Alles drunter, da ist unsere Leistung eigentlich zu teuer. Mhm. Und alles drüber sind wir einfach nicht mehr die Richtigen. Da sind wir dann wieder bei, da fehlt uns die Erfahrung, da fehlt uns dann auch die Teamgröße, da reden wir dann wirklich, da brauchst du dann ein großes Anwaltsteam, da brauchst du eine größere Investmentbank, da sitzen halt dann auf einem Deal nicht mehr, wir arbeiten meistens in Zweier- und Dreier-Teams, da sitzen halt dann 5, 6, 10, 20 Leute auf einem Deal und das ist dann auch, das sind dann auch nicht mehr, wir sind ganz bewusst eine kleine Boutique, die sich eben auf diese Größenordnung fokussiert hat, wo es für die großen Investmentbanken einfach nicht spannend ist, aber für uns dafür umso spannender, weil wir halt eben noch mit den Unternehmern zusammenarbeiten, weil in der Größenordnung sind es dann auch häufig schon Unternehmen, die dann nicht mehr Inhaber geführt sind, wo dann irgendwelche anderen Parteien dahinter stehen Und wir arbeiten eben am liebsten mit Unternehmern an ihrem Unternehmen, dass es dann am Ende so dasteht, dass es gut verkaufen kann. Und dann begleiten wir eben auch diesen Verkauf von A bis Z und machen und hoffen dann, dass unser Mandant danach auch glücklich ist mit dem Ergebnis, das wir erzielt haben. Und da wollen wir eben uns positionieren und haben uns positioniert. Und ich glaube, wir machen das bisher ganz gut.
Ein schöneren Schlusssatz finden wir nicht mehr. Patrick, vielen, vielen Dank für die Einblicke in die Welt der Firmenverkäufe. Sehr interessant.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Was ich gelernt habe, ich lerne immer so viel, aber was ich gelernt habe, und ich glaube, das kann man schon generell vielleicht ins Berufsleben auch sagen, wenn es immer zu sexy ausschaut, dann stimmt irgendwas nicht. Und wenn es um viel Geld geht, dann geht es um viel Mühe, dann geht es um viel Herzblut.
Ja.
Und ich finde immer so wichtig auch zu lernen, dass man nicht schnell irgendwas hochzieht und dann kann man das verkaufen. Das kann immer mal gehen, wenn man eine Wahnsinnsidee hatte, aber die Wahrscheinlichkeit ist so, so gering. Und die Leute, natürlich sieht man im Internet immer die ganzen krassen Facker, die es alle voll drauf haben, aber wenn man dann mal die Zahlen anschaut, dann ist es meistens gar nicht so
massiv. Die besten Business, die wir verkauft haben, waren die langweiligsten von außen betrachtet.
Schade. Schade, Marmelade, ja. Aber so ist es, ja. Wo viel Energie drin steckt, steckt viel Geld drin. Und am Ende des Tages ist es nicht so einfach, wie man immer alles denkt. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Sollte ich den Puff mal verkaufen, dann melde ich mich auf jeden Fall bei euch. Aber also, ich glaube, wenn, dann kaufe ich eher was dazu. Ich bin eher
auch dann,
so,
ja. Auch dann, komm gerne auf uns zu.
Ja, danke für deine Zeit, Patrick.
Ich danke dir.
Gute Heimreise.